Herzlich willkommen zur 820. Folge des Sneakpods, in der wir den koreanischen Film Ballerina besprechen und noch ein paar andere Dinge, die uns unser dieswöchiger Gast Daniel vom Spätfilm mitgebracht hat. Wir sind froh, dass er da ist und dass er in wunderbar neonfarbenen Farben erstrahlt. Offensichtlich hat er mir meine Lästereien über Capoeira von vor 2 Wochen nicht zu sehr übel genommen. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Schön, hier zu sein. Und auch bei uns ist Bob, der dabei hat, für einen gemütlichen Abend mit seiner besten Freundin 2 Flaschen Gin und 2 halb so große Flaschen Tonic Water.
Das ist eine gute Mischung, das muss einfach sein. Ja, und natürlich Christoph Perner, der uns hier rein moderiert hat, braust auf seinem Motorrad in leicht erhöhter Filmabspielgeschwindigkeit durch die Nacht.
Und ohne Helm natürlich.
Ohne Helm selbstverständlich und hat ein Schwert dabei.
Mit dem Schwert nach Polen, ja. Ja, Ballerina, Daniel, du hast es mitgebracht, deswegen ist es an dir, uns den Film zusammenzufassen.
Die Handlung in 5 Sätzen quasi.
Natürlich in 5 Sätzen ohne Spoiler.
Also wenn die Hauptfigur Ina heißen würde, dann ist es Ballerina und dann ist es fertig.
Ein schlechtes Wortspiel, das hast du letztes Mal schon angefangen.
Ja. Schlimm. Wie heißt denn aber die Protagonistin? Das habe ich schon wieder vergessen.
Oksun.
Ah, genau.
Nee, Okju, also, Entschuldigung.
Okay. Okju hat eine beste Freundin, die Ballerina ist und mit der macht sie öfter mal lustige Saufabende mit 2 Flaschen Gin und 2 halb so großen Flaschen Tonic Water offensichtlich. Und die besucht sie eines Abends wieder und stellt fest, dass sie Suizid begangen hat. Und daraufhin begibt sich, wie sagst du so, Jusin?
Okju.
Okju, fast das Gleiche. Daraufhin begibt sie sich eben erst auf eine, schon fast Film-Noir-artige Detektivarbeit, um den Täter oder zumindest die Person, die ihre Freundin, die namensgebende Ballerina, in den Suizid getrieben hat, herauszufinden. Und nachdem die Person, Spoiler, sag ich mal, gefunden wurde, beginnt dann auch noch der obligatorische Racheplot.
Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich fand den ersten Part, den du jetzt geschildert hast, den Film-Noir-artig hast du es genannt. Wir suchen mal, also was du nicht gesagt hast, ist, die haben sich eine Weile nicht gesehen. Die waren wohl irgendwie so ein bisschen auseinandergeraten, hatten mal eine sehr intensive Zeit miteinander. Und dann ruft die sie wieder an, so nach scheinbar einer mittleren Ewigkeit. Und lädt sie ein, zu sich rüberzukommen. Und als sie dann kommt, findet sie tot. Also es schien so richtig auf Bestellung und da gibt es auch noch eine Notiz, die sie offensichtlich finden soll. Insofern liegt es dann nahe, dass sie da irgendwas ermitteln muss. Und den Part fand ich erstaunlich kurz. Also quasi so einmal Instagram den irgendwie anschreiben, die Vermutung, und dann einmal irgendwo an der Straße sitzen und jemanden beobachten, zack, fertig, gefunden. So mehr oder weniger.
Ja, also das stimmt. Da hat er sich jetzt nicht so lange aufgehalten, aber ich finde, das ist auch so insgesamt eine Stärke des Films. Der ist irgendwie nur so knackige 90 Minuten lang, dass der jetzt auch insgesamt nicht lange fackelt mit großen, ich sag mal, mit viel Handlung.
Ja.
Weil er sich ja dann auch trotz allem, was ich auch sehr schön finde, Zeit lässt, um dann so stimmungsvolle Bilder zu zeigen. Also es ist ja dann doch so, also die einzelnen Plotpunkte, die sie da in ihrer Detektivarbeit macht, die sind nicht so lang, aber dann nimmt er sich wieder irgendwie sehr viel Zeit, wie sie da irgendwie das Haus verwanzt und dann da auch auf Hinweise stößt in diesem Haus und so. Das hat mir durchaus gut gefallen, im Gegensatz zu manchen anderen Sachen an dem Film.
Also, wie er aussah, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, und zwar in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Also sowohl das Color Grading als auch Kameraarbeit als auch Schnitt. wie du sagst, eben diese Suche in dem Haus oder die Kampfszenen auch, ich fand das alles sehr, sehr cool aus. Okay, da widerspreche ich
heftig. Also ja, ich finde, der Film in allen Bereichen sah er sehr gut aus, außer wenn es ums Kämpfen ging. Die Martial-Arts-Szenen, da habe ich wirklich mich sehr aufgeregt,
weil
die
waren
komplett zerschnitten. Ja, man hat halt nichts gesehen. So. Genau. Also die Leute konnten einfach nicht kämpfen und deswegen hat man es halt so schnell geschnitten, dass man es nicht mehr erkennen konnte. So in der ersten, wir haben ja so ein Prolog, wo sie in so einem, ja, also da wird halt so ein 24/7 kleiner Supermarkt ausgeraubt und sie kommt da so rein und nimmt einmal die ganzen Leute, die den Laden überfallen, hops, und sie kämpft da die ganze Zeit nur mit einer Dose. Und das ist eigentlich eine super Idee, also einfach geil für eine Choreo. Die anderen haben Messer und sie hat halt eine Dose, um so immer wieder die Messer.
Die John Wick'sche Karotte oder so, ja.
Voll gut, aber man sieht's halt nicht. Man sieht es kaum, man erkennt es kaum, weil es halt so komplett verschnitten war. Das war echt schade.
Ja, das ist mir auch genau Szene direkt sauer aufgestoßen. Gleich die erste Kampfszene.
Ja, das will ich grundsätzlich gar nicht bezwisten, aber ich finde, es sah trotzdem irgendwie gut aus. Also es war verschnitten, aber es war halt dadurch stilisiert. Also ich fand, dass viel in dem Film so ein bisschen stilisiert war. Das Licht war ja auch nicht realistisch, oder die Farben. Das war ja alles so ein bisschen, ich will nicht sagen anime-mäßig, das wird dem nicht gerecht, aber es war schon so, wir zeigen nicht alles. Wir zeigen manches auch länger als anderes, aber anderes dafür nicht. Klar, das liegt zum Teil auch daran, dass, ja, wie du sagst, dass sie vielleicht nicht kämpfen konnten oder so. Aber zum Teil wurde es auch gezeigt. Also ich habe da nicht so wahnsinnig was vermisst. Ich fand, es sah gut aus.
Ich bin ja großer Kampfsportler, wie ihr alle wisst, der einzig wahren Kampfsport auf dieser Erde macht, der ja sogar von Terroristinnen der RAF, der dritten Generation der RAF-Fraktion betrieben wird. Und deswegen kann ich das natürlich viel besser beurteilen, als Christoph und sage, dass also die Choreografien, die waren nix.
Okay, ja gut, okay, dem muss ich mich geschlagen geben, das hilft leider nichts.
Ja, wer hier echte Terroristen-Kampfsporte macht, von.
Geil. Das ist aber so geil, dass der dadurch so geadelt wird, gell? Ja.
Aber ich fand, es wurde ein bisschen besser. Also diese Kampfszene in diesem Gewächshaus-Dings, wo sie da am Schluss reinmarschiert. Erstmal fand ich geil, was sie mit dem Endboss, mit dem Oberchef macht, dass dieser Film sich diesen Spaß gegönnt hat, ohne es jetzt vorwegzunehmen. Fand ich sehr, sehr schön. Und danach geht ja dann so eine Riesenklopperei, irgendwie 50 Mann gegen sie oder so los. Und die ist auch so wahnsinnig schnell geschnitten, aber da hat sie halt nicht mehr eine Dose, sondern eine Pistole. Das heißt, der generelle Abstand zwischen den Kontrahenten ist in der Regel ein kleines bisschen höher. Wird dann später auch enger, aber wenn sie wieder Munition findet, dann geht es wieder ein bisschen weiter auseinander. Und da findet die Kamera Mittel und Wege, mich verstehen zu lassen, wie das geometrisch alles gerade vor sich geht. Auch nicht richtig geil, auch nicht John Wick-Level, ganz weit davon.
Nee,
aber,
das natürlich nicht.
Aber besser als diese Anfangsszene auf jeden Fall. Weil die Anfangsszene, da war ich auch gleich genau auf demselben Schiff, wie was Daniel eben geschildert hat, dass ich dachte, oh, wenn das jetzt so weitergeht, den ganzen Film über jede Kampfszene so ein total zerhacktes, wir zeigen nichts, aber wir schneiden schnell und wir zeigen immer nur, wie Leute in Regale einschlagen, damit man dann denken kann, dass sie geworfen hat oder getreten oder sonst irgendwas. Aber gesehen habe ich davon nichts. Ich sehe nur Stuntmen rückwärts in Regale fliegen und.
Ah, stimmt, das mit dem Regal, ja, das stimmt, das war.
Und ja. Aber ich will nochmal hier was Positives sagen. Und zwar, also weg von den Kampfszenen. Also der Film, der erfindet ja jetzt das Rad nicht neu, sondern der hat da klare Vorbilder, John Wick auch, ich meine, da steckt auch irgendwie viel Martin Scorsese, wie heißt der hier, der Engländer, den du immer gucken willst, Bob, der eigentlich nur früher mal gut war.
Liam Neeson?
Ich meine hier Bube, Dame, König, Graf,
der Regisseur. Ach so, Guy Ritchie.
Genau, Guy Ritchie.
Also ich denke auch an Kill Bill zum Beispiel. Ich glaube, Kill Bill ist vielleicht auch gar nicht so weit entfernt, oder?
Also ich sag mal so, die Vorbilder, die trug er so offen auf dem Herzen, aber darin waren immer so wieder so charmante Dinge. Also zum Beispiel diese Szene mit diesen beiden WaffenhändlerInnen, die sie da, die einfach so vollkommen skurril war und darf, also die fand ich an sich schon einfach eine schöne, lustige Szene. Und das hatte dann noch so mal die die Kirsche auf dem Eisbecher war dann, dass dann halt die halt nur Schrottwaffen verkauften und das dann später nochmal eine Rolle spielte. So. Ja. Dass das eben nicht vergessen wurde, sondern als Wegwerf-Gag, sondern dass das dann wieder aufgegriffen wurde. Okay, jetzt folgt da eine Handlung draus. Eine Konsequenz daraus, dass die ihr nur Schrottwaffen verkaufen konnten. Und auch dann gibt's so eine andere Szene, wo ein Obergangster sich aller Bond-Bösewicht aufmacht, die große Rede zu halten, um seinen elaborierten Plan zu erklären.
Fantastisch.
Und das wird dann halt auch auf eine sehr schöne Art und Weise anders weiter fortgesetzt. Und das waren so Momente, wo ich dachte so, oh ja, das hat mir durchaus Spaß gemacht. Das war jetzt einfach eine schöne Variation von sonst bekannten Themen.
Ja, fand ich auch.
Aber sehr befreiend. Was mich ein bisschen, was ich ein bisschen sehr plakativ und anstrengend fand, ist so dieser, der Film macht so den Eindruck, als soll er ja eine weibliche Heldin, die hier gegen männliche Schurken oder gegen Unrecht, das ihrer Freundin angetan wurde. Aber das ist halt so plakativ. Alle Frauen in diesem Film gut. Es gibt ja nur drei, die beiden Hauptfiguren und die Waffenhändlerin.
Es gibt da noch die eine, die sie befreit.
Naja, die ist auch gut, ne? Weil die unterwegs ist. Also okay, vier, alle gut. Und der Rest in dem Film sind, vielleicht mit der Ausnahme dieses Waffenhändlers, der nur eine 10-Sekunden-Szene hat, alle anderen Männer schlecht in dem Film. Alle Bösewichte, die ganze Bösewicht-Seite hat keine einzige Frau. Es gibt nur, es ist Mann gegen Frau. Es ist wirklich sehr binär, was das angeht. Und dann halt so dieser Gut-Schlecht-Linie einmal mittendurch. Ich dachte, da waren wir schon weiter im Kino eigentlich als das, dass das jetzt so quasi einfach umgedreht werden kann oder soll, weiß ich nicht.
Also es hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich da wieder bei dem bin, was Christoph am Anfang meinte, dass es halt so keine, ich habe da jetzt irgendwie kein großes Drama drinne sehen wollen, sondern das war sehr, sehr artifiziell ja alles und dann war halt eben auch dieser Faktor sehr artifiziell. Ich würde eher dann halt wieder ja auf diesen Rape-Revenge-Plot, der da auserzählt wird, dass der halt auch echt durchgekaut ist, so ja, dieses, eine Frau muss durch, also jetzt nicht mal sie, sondern ihre Freundin wird vergewaltigt und dadurch wird sie dazu ermächtigt, jetzt Gewalt ausüben zu dürfen, das ist schon, ja, das braucht man eigentlich auch nicht so, weil da haben wir ja, also einen Mann braucht ja diese Motivation nicht, sondern der darf halt von sich aus immer Gewalt ausüben als Mittel und warum soll es nicht einfach auch so eine Actionheldin geben? Also nicht, dass der Film das explizit so sagt, aber das ist ja so ein Trope, der immer wieder kommt und dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn wir eine Frau als Actionhelden zeigen müssen, dann müssen wir das in irgendeiner Form motivieren und dann wird halt in der Regel die Vergewaltigung an den Anfang gestellt, um das zu motivieren.
Ja. Diese Bösewichte, das waren ja nun, also der Hauptbösewicht erinnerte mich an den aus diesem Porno, den du uns hast gucken lassen, Christoph. Wie heißt der? 365 irgendwas?
Was?
So, der war genau Italiener. Der war dieselbe Art von schmierig, eklig und bläh.
Echt? Der sah viel besser aus als der Italiener.
Die waren für mich eine Liga. Echt? Und alle anderen waren auch so, ich weiß nicht, ich habe das auf Deutsch geguckt mit der deutschen Synchro, was vielleicht ein Fehler war. Ich habe dann irgendwann so vielleicht 20 Minuten vor Schluss oder so habe ich auf Koreanisch umgeschaltet. Das war ein bisschen besser, aber die hatten sich bei mir schon so als so Knallchargenabziehbild nicht ernst nehmbare Prollos eingebrannt und das sind sie dann auch mit ihrer koreanischen Tonspur nicht mehr losgeworden. Ich glaube, fand die Deutsche auch wirklich schlecht, aber ich dachte am Anfang so, das Koreanische wäre für mich wahrscheinlich keine Option. Am Ende fand ich es dann so ein bisschen besser, da habe ich mich fast geärgert, dass ich nicht von Anfang an so geguckt habe. Die waren so Karikaturen und die wirkten auch kein bisschen richtig bedrohlich. Also die wirken die ganze Zeit albern. Schon am Anfang, als diese Szene, wo sie sich an den ranmacht, da in dieser Diskothek, wie er da oben steht und runterguckt, ich konnte immer nur über den lachen. Ich fand den albern und komisch. Mit
seinem lächerlichen Auto.
Mit seinem lächerlichen penisverlängernden Auto und diese Haare und alles. Also der sollte einem nicht runtergehen, das ist mir schon klar, aber ich fand ihn halt albern. Und er sollte ja schon, glaube ich, irgendwie bedrohlich wirken und das hat nicht so richtig funktioniert.
Ja, hat mich nicht gestört, kann ich nachvollziehen, ist aber auch oft in diesen koreanischen Actionfilmen so, dass, also insgesamt ist ja bei koreanischen Filmen oft so, dass verschiedene Genres so gemixt werden. Das war jetzt hier weniger der Fall, da waren wir schon irgendwie sehr ja, geradlinig in einem Genre, aber trotzdem kommt das oft, habe ich jetzt, weil ich in letzter Zeit öfter mal mich in dem Genre umgetan und dass dann halt die Bösewichte so unglaublich überzeichnet böse sind, dass man sie tatsächlich dann auch nicht mehr ernst nehmen kann, aber irgendwie ist das Stilmittel, ne? Aber muss man nicht gut finden. Hier hat es mich nicht so sehr gestört.
Mich hat es auch nicht gestört.
Mich hat die also teilweise doch unglaublich überzogene Brutalität gestört. Also da habe ich auch zwei, dreimal die Augen zumachen müssen, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Ich fand es schon sehr, sehr heftig an manchen Stellen.
Echt? Welche Szene?
Ja, würde mich auch interessieren.
Was war, also ja, hier, ich sag mal, Backe, nicht? Da im Krankenhaus, das war schon äußerst brutal. Okay. Dann Motorsäge, da weiß ich gar nicht, ob man was gesehen hat, da habe ich gleich weggeguckt, aber
nee, da hat man nichts gesehen.
Da hat man nicht viel gesehen. Okay, wir sprechen ja, das fand ich lustig, dass wir gleich noch über einen anderen Film sprechen und in beiden spielen Türen, die sehr spontan geöffnet werden, eine wichtige Rolle. Das ist ein lustiger Zufall.
Ja, aber genau, so fand ich die Szene lustig mit der Motorsäge.
Ja,
genau.
In dem Moment fand ich lustig, aber ja, ich war mir dann nicht sicher, wie es jetzt weitergeht. Okay, vielleicht habe ich auch zu früh die Augen geschlossen, aber das eine. Und dann habe ich noch einen großen Nitpick, und das war, wie schlecht diese koreanische Mafia organisiert war, weil da gab es gar keine, also die kommt ja in dieses riesen Drogenlabor und da muss es doch irgendwie verschiedene Jobs geben, aber da machen alle alles irgendwie. Da sind die sowohl für die Drogen zuständig als auch fürs Bewachen und so. Ich glaube, die hätte da nicht so leicht durchmarschieren können, wenn die da eine bessere Arbeitsteilung, und also ich glaube, da sind entschiedene Fehler im mittleren Management gemacht worden. Das möchte ich kritisieren.
Und absolut, da bin ich völlig bei dir, wie die in den Fahrstuhl steigt oder so. Es fällt da niemand mal. Diese ganze Operation besteht zu 100% nur aus Männern. Und jetzt läuft da so eine Frau, die irgendwie auch schon irgendwie eine Waffe in der Hand hat oder irgendwas oder
Blut im Gesicht
oder so, und steigt mit ihnen in den Fahrstuhl, und keiner von denen ist irgendwie so, also wenn ich das in so einem 3D-Shooter mache, ja, dann fangen die sofort alle an zu ballern. Die lassen mich nicht einfach so mit sich in den Fahrstuhl steigen.
Ja.
Ja, auch, dass der Oberboss seinem mittleren Management erstmal irgendwie im Krankenhaus dann erklären muss, was geht und was nicht geht, welche Art von Nebenjob geht und was nicht und so. Mhm. Und ich auch dachte so, ich dachte eigentlich, das hätten sie vorher schon mal irgendwann geklärt. Also irgendwie seltsam.
Ja. Naja.
Ich habe noch was Positives, ich habe es vorher nicht einbringen können, zum Thema Kämpfe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf welchen Kampf es sich bezieht. Ich habe nicht mehr vor Augen, aber ich habe es aufgeschrieben, dass gut dargestellt war, dass im Nahkampf auch die Masse eine Rolle spielt. Also was man ja häufig hat, dass, dass extrem viel kleinere Gegner dann eben mit ihren Tritten und Schlägen genauso viel erreichen können wie die größeren. Das ist halt nicht realistisch, und das wurde zum Teil auch gezeigt, aber irgendein großer Gegner, mit dem sie halt echt Schwierigkeiten hatte, weil sie halt einfach viel, viel kleiner ist. Und ja, fand ich angenehm, das so gezeigt zu bekommen.
No.
Weil häufig ist es ja so, dass solche Riesen in solchen Actionfilmen, die sich dann aber quasi nicht bewegen können, und ja, die man dann halt ja auch irgendwie klein kriegen muss. Aber hier war es eben schon jemand, der auch Fähigkeiten hatte, also der auch kämpfen konnte. Und da wird es dann halt eventuell haarig, gell? Also wird dann halt schwierig. Jo, aber sonst, nö, habe ich nichts. Also ich muss sagen, ich fand's, um mal langsam zum Fazit überzugehen, für mich war das eigentlich schon ziemlich rund, dieser Film. Also ja, klar, sind so Nitpicks dabei, aber insgesamt, ich mag ja solche klar erzählten Geschichten von A nach B mit nicht so viel Story, die gut aussehen. Deswegen, also ich war da gut abgeholt.
Die Erde gehört den Fischen, nicht den Menschen. Diese Fischsache habe ich nicht so ganz verstanden.
Was die mit den Fischen gemacht haben oder allgemein?
Nee, die
Metaphorik.
Ja, die Metaphorik. Ihre tote Freundin wollte ja wohl irgendwie lieber ein Fisch sein oder sowas in der Art. Und es kam auch dauernd Fische vor. Also sie sind dauernd irgendwie an. Sie hatte ja Aquarien. Und überall waren immer, die lief da so durch. Ständig waren Fische irgendwo. Ja, okay. Muss ja nicht alles verstehen.
Soll ich mal mein Fazit bringen?
Ja, mach mal.
Ja, mach mal ein Fazit und mach vielleicht auch gleich Punkte dran.
Ich finde ihn ganz nett. er hat mich nicht aktiv gestört. Er hat sich gut weggucken lassen. Er hatte ein bisschen mal, wie ich schon sagte, war mir ein, zwei Mal zu brutal, wobei ich ja gehört habe, ich habe vielleicht ein oder das andere Mal zu früh die Augen geschlossen. Aber er hat halt auch das Rad nicht neu erfunden. Von daher, ich gebe ihm auf eurer 10er-Skala eine 6,5.
Mhm. Bob, du?
Ja, bin ich relativ nah dabei. Im Grunde auch mit dem, was du sagst. Sehr konventionell, haben wir alles schon mal gesehen, hat aber deshalb nicht keinen Spaß gemacht, den zu gucken. So, das war ja auch angenehm kurz, das flowte so dahin, man konnte ihr am Ende dabei zugucken, wie sie da alle wegschnetzelt. Und man bekam das, was man so erwarten würde im Grunde. Mhm. Und von daher, ja, ich bin sehr in der Nähe, ich gebe 6 Punkte.
Nee, da bin ich höher. Also ich mochte ihn sehr. Ich habe ihn sehr genossen. Ich fand einfach, dass er toll aussah, sich toll angefühlt hat. Ich fand die Story cool. Ich mochte das. Ich gebe ihm 7,5. Genauso viel wie amerikanische Fiktion.
Oha.
Oh Mann.
Ja, da ist irgendwas schief in deiner Skala.
Ich hab mir...
Nee,
ja? Ich hatte mir überlegt, es könnte ein neues Spiel für meinen Podcast werden, dass ich mir überlege oder dass ich mir angucke, welche Filme habt ihr so besprochen und die Leute raten, was ihr für Punkte dran gehängt habt. Das ist das eine und dann am Ende nochmal bei euren Jahrescharts finde ich auch immer sehr überraschend, was dann am Ende bei euch ganz oben landet, womit ich nie gerechnet hätte, um das da dann auch nochmal in einem Spiel zu verwursteln, um zu sagen, das ist dann am Ende der Film, der bei den dreien jeweils der beste des Jahres war.
Das hätte ich ja nicht gedacht, dass unsere Jahrescharts überraschend sind. Interessant. Ja,
also manchmal habe ich das Gefühl, so ihr redet über Filme total begeistert und die kommen dann in den Jahrescharts nur, wenn überhaupt, am Rande vor. Und
vergessen
andere Filme,
wir, ja.
wo ich so, ja, die fandet ihr so ganz gut. Also zum Beispiel hier dieser, Love on First Sight. So, ich hatte schon mitbekriegt, dass ihr den toll fandet, aber dass ihr den so unglaublich gut fandet, der ist so irgendwie bei euch allen super weit oben gelandet. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, hast du recht, ja. Ja, mir ist auch aufgefallen, irgendwelche, zum Beispiel der Thor Love and Thunder, den ich sehr positiv in Erinnerung habe, den ich wirklich jetzt so in Erinnerung sehr abfeiere. Und wenn ich dann in die Besprechung von damals reinhöre oder auch in die Punkte, merke ich so, nee, so richtig abgefeiert hast du den gar nicht. Also der ist irgendwie gewachsen in der Erinnerung. Ganz seltsam.
Dritte Kategorie des Spiels wäre dann, was wäre es, bevor Jan im Sneakpot war, hätte Christoph dann für eine Note gegeben?
Oh nein, immer 9. 9 oder 10.
Oder 1.
Ja, genau.
Ja, da kann man vielleicht mal gerade erwähnen, dass wir inzwischen, ich weiß gar nicht, ob wir das hier on air schon erzählt haben, aber wir haben inzwischen bei uns auf der Seite in der Rubrik Team, bei den Namen, wenn man da, kann man ja jeden von uns den Namen anklicken und wenn man da runterscrollt, dann kommen da die Top 50 bewerteten Filme. Und ja, in manchen sind es ein bisschen mehr als 50, weil ich unten nicht abschneiden wollte, wenn die punktgleich sind. Es ist natürlich so, dass da ganz viele, also da kommen dann so ein paar Zehner, dann kommen ein paar 9,5er, dann kommen ganz viele Neuner und dann kommen ein paar 8,5er und dann ist die 50 schon voll.
Das heißt, von mir sind da gar keine Filme von diesem Jahr drin, weil ich halt gar nicht mehr so viele Punkte gebe.
Vermutlich.
Aber das könnte man dann auch nochmal dann für jedes Jahr machen, Bob. Ich sehe da Potenzial.
Ja gut, jetzt habe ich das in der Datenbank. Jetzt könnte ich da solche Sachen schreiben. Ich muss halt mal gucken, wie ich das irgendwie halbwegs automatisiert. Das ist jetzt einmal rausgelassen worden und in letzter Zeit haben wir nicht so viele hohe Punkte vergeben, dass jemand irgendwie über...
Boah, ich habe da 10er-Filme, wo ich mir nur noch an den Kopf greifen kann.
Du hast die ersten 15 Plätze sind 10, ja.
Das ist ja echt schlimm. Ich habe Green Book mit 10 Punkten. Was hat mich denn da geritten?
Ja.
Wahnsinn. Oder The Rocker, habe ich nicht mal irgendwas vor Augen, kenne ich gar nicht. The Rocker, was ist denn The Rocker?
Ich will nicht ausschließen, dass da unter Umständen in der ein oder andere Fehler noch irgendwo drin ist. Ah nee, The Rocker hast du 10 Punkte gegeben, steht hier so drin. Da ist das
was
kein
ist Film. Denn The Rocker?
Weiß ich nicht, Folge 59. Mit
okay, ist schon ein bisschen her.
Christina Applegate und Emma Stone.
Was? Kann ich überhaupt nicht.
Ich auch nicht. Ich sehe das Foto, kann ich auch nichts
sagen. Gar nichts.
Egal, aber was ich sagen wollte, ist, da kann man mal drin rumklicken und das ist vielleicht ganz lustig. Und es aktualisiert sich noch nicht automatisch. Das ist im Moment noch so ein bisschen Handbetrieb, aber ich wollte es jetzt wenigstens mal irgendwo reintun, damit man mal ein bisschen gucken kann. Genau.
Ich sehe keinen, Bob, ich sehe keinen Liam Neeson-Film in deinen Top 50. Ich finde, das ist ein Skandal.
Ja, aber das ist vielleicht auch ganz gut so, glaube ich, weil das würde ja sonst, aber ich glaube, ich habe auch die wenigsten Zehner, ne? Ich habe da nur 5 Stück oben stehen.
Ja, dann wäre es deinem Klischee gerecht.
Ja, das ist okay.
Ja, doch, aber mit den meisten, die bei mir oben stehen, kann ich schon noch leben, muss ich sagen. Aber also, naja. Na gut, ja, interessant. Schön.
Gut.
Gehen wir mal zur nächsten Kategorie über, oder?
Ja, dann lass uns mal trinken.
Mhm. Ja, da hat es der Film einen ja einfach gemacht, oder?
Ja.
Frage ist,
Gin Tonic. Welchen Gin? Ich habe keinen Tonic,
also ich habe natürlich nicht diesen Kolonialismus verherrlichenden Hipster 0815 Gin mir besorgt, sondern
Welchen Gin haben die
gesungen? Bombay Blue Sapphire.
Ja.
So, darf ich denn überhaupt anfangen? Ich habe ja einfach so das Wort ergriffen.
Logo.
Ich habe gemacht, was ich denn immer mache. Ich bin in diesen tollen, riesigen Edeka gegangen, von dem ich hier schon öfter geschwärmt habe, und habe dann einen Gin einfach nach der Schönheit der Flasche ausgesucht von den 200 Sorten oder so, die da haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Kannst du auch bei Bombay beim Ostbahnhof oder welchen meinst du? Nee.
Genau, da auf der ganz Hanauer, aber
dahinter
Parallelstraße von Hanauer.
Da bin ich auch öfter, der ist schön.
Ich habe ein Eugen Relax and Refresh, hat er einen Untertitel in einer wirklich außergewöhnlich schönen Flasche. Und es ist ein Yuzu Gin, aber aus Crafted in France. Da bin ich sehr gespannt.
Und wie heißt der?
Eugen.
Also
Y-U und dann
Y-U.
Ja, so ein grünlich schimmerndes Objekt.
Ja, in so einer Spiralflasche mit einem Holzdeckel. Ich bin sehr gespannt.
Ja, das stimmt.
Riech mal.
Ah, mit so einer skulpturierten Flasche. Oh, das ist schön, ja, das gefällt mir. Habe ich auch gut. Schon Gin gekauft, nur weil sie so skulpturierte Flaschen hatten.
Und achso, jetzt habe ich, bin ja außerdem die Extrameile gegangen, weil so hier auch eure letzten Gäste immer so Sachen hatten. Und deswegen habe ich mir da parallel dazu noch einen Milkshake gemacht, der natürlich jetzt irgendwie geschmolzen ist, während wir hier so lange geredet haben und eigentlich nur noch irgendwie ein Kakao ist. Aber eigentlich habe ich Gin und Milkshake dem Film angemessen.
Sehr gut.
Super. Bob, was trinkst du für einen Gin?
Ich habe nach Gin geguckt und dann habe ich geguckt, ob ich auch Tonic habe, und Tonic hatte ich leider nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja scheiße, pur saufen will ich das Zeug jetzt nicht. Weißen Wermut habe ich auch gerade keinen offen. Und dann habe ich beschlossen, naja, dann Obstbrand ist irgendwie näher dran. Und dann habe ich meine Obstbrände durchgeguckt und habe festgestellt, nee, ist auch irgendwie nicht so. Vorher hat mich gerade nichts angesprungen. Deshalb habe ich jetzt einen Grappa aus dem letzten Urlaub. Das ist irgendwie genauso durchsichtig wie Gin und ich schummel mich jetzt damit durch. Grappa Vova Vital, also das heißt wahrscheinlich immer nur Wasser Live Dings, aus dem Trentino habe ich vom Gardasee mitgebracht. Ja, keine Ahnung, ist noch zu? Ich habe keine Ahnung, ich mache den jetzt mal auf und derweil kannst du erzählen, was es bei dir gibt.
Ich trinke South Gin aus Neuseeland, weil ich war ja schon mal 2 Tage in Korea und die letzte Spirituose, die ich davor gekauft habe, war in Neuseeland. Das war nämlich die Rückreise von meiner Hochzeitsreise. Und da hatte ich praktisch den South Gin in Korea im Gepäck. Und deswegen, also der war schon in Korea, obwohl er nicht koreanisch ist. Und ich trinke ihn einfach nur pur, weil ich keine Lust auf Tonic hatte, weil ich dann die Befürchtung hatte, dass ich dann dauernd aufs Klo muss. Und deswegen trinke ich tatsächlich den Gin pur.
Ich kann in der Zwischenzeit Update geben, dass geschmacklich ist mein Yuzu-Gin jetzt nicht so dolle. Ich schmecke da nichts von dem Yuzu, sondern
schade.
Es ist eigentlich ein sehr flacher Gin, auch nicht irgendwie, dass irgendwelche Botanicals besonders rauskommen.
Hätte trinken können.
Na, er ist nicht so scharf wie so ein Bombay Sapphire, aber.
Nee, scharf ist Bombay Sapphire nicht. Aber Bombay Sapphire gilt halt unter Barkeepern als der Wodka unter den Gins.
Ja, halt, das meint.
Weil halt so, dass er echt wenig Geschmack hat.
Ja, aber der hat da hinten, ja nee, das ist der nochmal die Nummer billiger, oder? Der dann auch so noch so ein Nachbrennen hat.
Der Gordons.
Den Bombay gibt's ja noch in der weißen Flasche auch.
Ah, stimmt, ja.
Ja, die gibt's mit unterschiedlichen Prozentgehalten und so.
Ja, ja.
Ich habe einen Fun-Fact, wahrscheinlich kennt ihr den schon als alte Cocktailhasen, aber ich habe das neulich in einem TikTok gesehen und das fand ich sehr lustig. Wisst ihr, wie der Gin Tonic und die Happy Hour entstanden sind?
Nee.
Es fing damit an, dass England meinte, wir müssen mal die ganze Welt kolonisieren.
Damit fangen ganz viele Cocktailgeschichten an.
Ja, glaube ich gerne. Ja, und jedenfalls stellten sie dann wiederum fest, so, oh, schlechte Idee. Was kriegt man? Ich glaube, Malaria kriegt man, oder? Nee, Cholera, was ist das mit dem Durchfall? Eins von beiden.
Cholera, ja.
Cholera kriegst du, ganz, ganz schlimm. Haben alle ihre Soldaten Cholera gekriegt und dann haben sie festgestellt, okay, die Einheimischen in Südamerika, die kauen die Rinde eines Baumes, den sie den Fieberbaum nennen. Und genau, die ist chininhaltig und nee, es ist doch Malaria. Fieber ist doch mal, ich bin mir sicher.
Ja, ich glaube, es ist Malaria, ja.
Es ist Malaria. Jedenfalls aber haben sie dann.
Geht's um Fieber, geht's nicht um Durchfall.
Jedenfalls haben sie dann angefangen, ihnen diese Rinde, ihren Soldaten zu geben. Die fanden das natürlich super eklig, weil das ist sehr bitter. Und kurz darauf hat man dann da, ja, denen das ein bisschen versüßt, indem man ihnen ja, Zucker dazu gemischt hat. Und wie Soldaten halt so sind, haben sie dann auch noch Alkohol dazu gemischt. Und haben so dann, also erstmal durch den Zucker, also Wasser, Zucker und Chinin, haben sie quasi Tonic Water erfunden. Und deswegen gibt es ja auch immer noch das Tonic Water Fever Tree von dem Fieberbaum. Und das dann mit Gin gemischt war dann der Gin Tonic. Und da die, genau, Malaria-Mücke bevorzugt halt in der Dämmerung ankommt und die Leute sticht, wurde halt davor immer das Saufen ausgerufen. Und das hat dann zur Happy Hour geführt, dass man in der Stunde vor der Dämmerung sollte man sich den Gin Tonic geben, damit man richtig schön immun ist gegen die Mücke.
Aha. Das mit dem Chininbaum und so, ich glaube, das haben wir in der ersten Folge vom Cocktail-Podcast auch besprochen. Aber die Sache mit der Happy Hour ist mir neu. Also klingt auch nach einer steilen These, muss ich sagen, aber aber ist eine gute Geschichte.
Aber ich kennt ihr das nicht? Ich kenne das so vom Mittelmeerraum, dass du halt wirklich das auch später in der Nacht mit den Mücken meistens nicht mehr so schlimm ist, aber gerade in der Stunde der Dämmerung, die dich dann in Scharen überfallen. Und da kann ich mir das schon gut vorstellen, dass du da in der Stunde schön deinen Gin Tonic muckelst.
Ja. Wenn denn ist nie fest, sozusagen direkt, also wenn die Wirkung des Gin Tonics oder des Chinins unmittelbar nach der Einnahme am stärksten ist und nicht erst irgendwie Depoteffekte oder so, da musst du durchsaufen oder also da müsste man wahrscheinlich noch mal ein paar Sachen nachgucken, ob das so alles hinkommen kann, aber die Story ist
egal, Hauptsache trinken.
Das war TikTok, das passt schon.
Genau.
Hauptsache man hat ein bisschen gute Lore um das Problem drumherum, dann passt das schon. So, also dieser Grabber, das kann man machen, aber es ist jetzt, das haut mich nicht vom Hocker.
Ja, dieser Sauf-Gin ist auch ein bisschen nicht zum Purtrinken gedacht. Ich trinke ihn zwar pur jetzt, aber ist schon ein bisschen scharf. Naja. Aber
mein geschmolzener Milkshake ist gut.
Solange es gegen Malaria hilft, reicht's. Ach nee, tut's ja gar nicht. Egal. So eine Mücke übrigens, bevor die adult ist, ist die ja ein Kind. Und ein Kind bei einer Mücke, das ist ja ein Wurm. Und über Würmer willst du uns, glaube ich, noch was erzählen, Bob, oder?
So ist es. Die Überleitung war
long. Gerhard Dengel Gedächtnispreis.
Ja, absolut. Also, es hat mich ins Kino verschlagen. Man glaubt es kaum, dass ich mal ins Kino komme. Aber tatsächlich, ja, hat mich ein Ex-Kollege relativ spontan überfallen und ich hatte keinen guten Grund, Nein zu sagen und wollte ja auch den Film sehen. Also sind wir ins Main-Taunus-Zentrum gefahren und ich habe mich vor den größtmöglichen Screen gesetzt, nämlich Kino 1 mit Atmos und 4K und Laserprojektion und hast du nicht gesehen und schlag mich tot und habe mir Dune Part 2 angeguckt. Und jetzt wäre es natürlich schön, Christoph, wenn wir unsere Diskussion fortführen könnten, aber das müssen wir dann vielleicht nochmal vertagen. Also der erste Film hat uns ja ungefähr dort verlassen, wo die gesamte Familie von Paul Atreides gemassakert wurde, nachdem sie ein bisschen durch Befehl des Imperators die Spice-Produktion auf Arrakis übernehmen mussten. Und das war aber im Grunde eine Falle. Und die Harkonnen sind dann gekommen und haben sie niedergemacht. Und unsere Hauptfigur von Timothée Chalamet gespielte Paul Atreides hat sich zu den Fremen gerettet mit seiner Mutter, Lady Jessica. Und die wiederum sehen in ihm, zumindest Teile von denen sehen in ihm die möglicherweise die Erfüllung einer Prophezeiung, dass der eine kommen wird von außen und der sie befreien wird, also Space Jesus. Und da, genau, und da ungefähr hat uns der erste Film zurückgelassen, dass das so anfing, dass er da mit denen, also es gab da noch so einen Kampf am Ende des ersten Films, wo er irgendwie beweisen sollte, dass er irgendwie den stärksten dieser Gruppe, wenn er den bezwingen kann, dann ist das schon mal so ein Zeichen oder so, ja. Und im Grunde nimmt der zweite Film jetzt an dieser Stelle, eigentlich ein paar Minuten nachdem der erste Film endete sozusagen, nimmt der zweite Film die Geschichte wieder auf, sogar die Leiche ist noch in dem Sack drin, weil die müssen sie natürlich, das Wasser müssen sie ja noch einsammeln, die können ja nicht einfach jemanden, der gestorben ist, in der Wüste zurücklassen, weil das Wasser ist ja wertvoll. Auch das ist hier natürlich wieder Thema, die Würmer sind wieder ein Thema, wir sind nicht mehr so viel wie in dem ersten Film, haben wir ja noch Caladan, also den hat die Hauptwelt der Atreides gesehen und wir sehen hier fast erstmal nur Fremen, das kommt dann später noch ein bisschen Harkonnen, wir gehen noch mal kurz auf die Harkonnen Homeworld, aber ansonsten sind wir eigentlich sehr viel in der Wüste und sehr viel mit den Fremen unterwegs. Und die ganze Geschichte geht halt, ich weiß jetzt nicht, wie viel man spoilern darf oder nicht, ich versuche mal möglichst wenig zu erzählen, aber so, das geht halt weiter um diese Frage, wie hieß es bei Life of Brian, ja verdammt, ich bin der Messias und jetzt verpisst euch. Das bringt es so auf den Punkt. Also einige der Leute unter den Fremen, die etwas religiöser angehauchten, die in dieser Geschichte auch vom südlichen Teil des Planeten kommen, sind sehr viel religiöser und sehen größtenteils in ihm diese Erfüllung der Prophezeiung und denken, dass er der eine ist. Und weiter im Norden leben Stämme, bei denen er auch da am Anfang ankommt. Die haben teilweise ein paar von diesen religiösen, wozu auch die Javier Bardem-Figur gehört. Die haben aber auch Zweifler, die das nicht so sehen und die denken, dass dieses ganze religiöse Getue die ins Verderben bringen kann. Und er selbst, ich weiß nicht, ich glaube, er vermutet es, dass er es vielleicht ist, aber er will es nicht wahrhaben oder er kann es nicht annehmen so richtig. Und dann passieren Dinge und Dinge und Dinge, dass am Ende die Geschichte weitergeht. Wir haben natürlich wieder Bene Gesserit mit wunderschönen Kostümen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, Charlotte Rampling und eben auch Rebecca Ferguson, ein paar andere noch. Ja, man hat immer das Gefühl, so die treten wenig in Erscheinung, aber wenn man das Dune-Universum so ein bisschen kennt, dann weiß man ja, was die für Macht haben. Dann natürlich die von Zendaya gespielte Chani, auch eine Fremen, die er da kennenlernt und zwischen denen sich eine zarte Liebesbeziehung entwickelt und die auch zu diesen Zweiflern gehört und es nicht so richtig sehen kann, sehen will, dass er vielleicht oder dass diese Prophezeiung auch nur irgendwie einen Fuß in der Realität hat. Und wenn sich das weiterentwickelt, ist das natürlich dann eine große Belastung auf dieser jungen Beziehung. Und dann auf der Harkonnen-Seite natürlich wieder Stellan Skarsgård als Baron Harkonnen und der von Dave Bautista gespielte Beast Raban, den wir im ersten Film schon kennengelernt haben, nach wie vor im Grunde genauso eklig und genauso so stumpfsinnig gewalttätig, wie wir die kennengelernt haben. Aber jetzt gibt's noch eine neue Figur, Fate Rautar, gespielt von Austin Butler. Den kennen wir aus dem originalen oder aus dem früheren David Lynch Dune. Da wurde er von Sting gespielt. Hier jetzt von Austin Butler.
Ich dachte schon Austin Butler. Das, okay, wie alt war der da?
Nein. David Lynch. Da hat ihn Sting gespielt. Und hier, der wird jetzt ganz anders angelegt, aber irgendwie sind die, es ist schon da, das, was man so denkt, dieser in sich selbst verliebte und völlig so, ja, Zweifel oberkörperfrei, Muskeln und so weiter, aber hier ganz eigenartig in Schwarz-Weiß inszeniert. Wir gehen dann auch einmal auf die Harkonnen Homeworld. Da ist dann der ganze Film plötzlich schwarz-weiß und der Regisseur, der Denis Villeneuve und der Kameramann, da fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein, die haben sich entschieden, mit Infrarotkameras an der Stelle zu drehen, was dazu führt, dass die auch ganz eigenartig irgendwie wirken. Und er hat dann noch schwarze Zähne und ist ansonsten komplett, hat kein einziges Haar, keine Augenbrauen, hat eine Glatze und dann wird da in einer Arena gekämpft. Wahnsinnig beeindruckende Szene überhaupt. Der ganze Film, Denis Villeneuve hat ja öfter gesagt, so diese ganzen Dialogteile, das interessiert ihn vielleicht nur so am Rande. Ist dann mehr so, das muss eine Experience sein, so. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt falsch zitiert, aber so im Großen und Ganzen ist das so in etwa das, was er, glaube ich, so ungefähr sagen wollte. Und das ist vor allen Dingen, wenn du im Atmos-Kino sitzt, also dieser Film atmet die große Leinwand durch und durch. Der Sound, Hans Zimmer Musik, dieses Gedröhne und dieses Gebasse, das kommt da natürlich wahnsinnig zur Geltung. Und wenn du dann so diese Rufe von so Massen, sei es jetzt bei den Harkonnen in diesem Stadion oder die Fremen, wenn sie dann ihren Messias finden, diese Massen von Menschen, diese Geräusche, die Würmer machen, diese Geräusche, die Wüste macht, die Geräusche, die Atombomben machen. Dazu diese Musik von Hans Zimmer und diese Bilder, die es schaffen, CGI nicht wie CGI aussehen zu lassen, weil irgendwie selbst in 4K-Projektionen, Laser hast du nicht gesehen, Getue, es sieht nicht aus wie gerendert. Es hat irgendwie so ein ich kann es nicht in Worte richtig greifen, so wie so eine leichte Unschärfe oder sowas drüber. Das soll wahrscheinlich der Wüstensand, der da überall in der Luft ist, sein oder so. Und es macht, dass man manchmal Sachen so schemenhaft sieht und sie dadurch unfassbar realistisch und greifbar wirken und nicht wie so ein Rendering von, weiß ich nicht, von einem Raumschiff, was so alt aussieht wie ein Rendering. Und diese Musik und dieser Sound und diese beeindruckenden Bilder, die auch einfach teilweise wunderschön sind und teilweise auch einfach weird, also Bauwerke, die komplett weird sind und du läufst da drin rum und du hast eigenartige Töne, du hast eigenartige Architektur und Schönheit und alles ist beeindruckend, es überfährt einen, es ist wirklich ein Erlebnis, dieser Film, rein auf einer audiovisuellen Ebene. Und er kriegt es hin, diese Geschichte, die ja doch, also dieses Universum von Frank Herbert ist ja wahnsinnig komplex und es ist viele Fraktionen und viele Leute und Namen, die man wissen können sollte, müsste, damit man dem folgen kann. Er kriegt es hin, das so runterzubrechen und nacheinander stattfinden zu lassen, was man der Sache gut folgen kann. In den Actionsequenzen, von denen dieser Film mehr hat als der erste Teil, weiß man, wo oben und unten ist und die packen einen auch, aber der Film nimmt sich, trotz dass er relativ dialogarm ist, ist er nicht nur Action. Also dazwischen sind auch viele Teile, wo mit wenig zu sagen und vielen Bildern einfach Dinge erzählt werden. Also wenn wir dann in den Süden gehen oder passieren halt Dinge, die du auf einer rein visuellen Schiene wahrnimmst, ohne dass da jetzt viel gelabert wird und die trotzdem ermöglichen zu verstehen, was da passiert. Also man muss, glaube ich, den ersten gesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das verstehen will, wenn man nur den zweiten guckt, aber so ist das halt auch nicht gedacht. Aber ich hatte es nicht geschafft, den ersten nochmal vorher zu gucken, weil mich mein Kollege, tatsächlich der Ex-Kollege, da relativ spontan überfahren hat und dann so, wir gucken morgen Abend, gehen wir ins Kino und gucken den. Und an dem Abend, wo wir das geschrieben haben, saß ich noch dabei und habe Ballerina geguckt. Und habe dann wirklich so mit mir gerungen, als ich um 23.50 Uhr mit Ballerina fertig war, dachte ich so, machst du Dune 1 jetzt noch an? Aber dann ist die ganze Nacht weg. Und wenn du den jetzt da 3 Stunden noch guckst oder so, damit du morgen den anderen vorher nochmal gesehen hast, aber ich habe es nicht geschafft. Und ich konnte trotzdem sehr gut folgen. Also auch wenn da für mich jetzt auch irgendwie viele Monate dazwischen lagen. Um's zusammenzufassen, es ist ein Erlebnis. Man sollte das im Kino gesehen haben, wenn man das irgendwie noch kann.
Ja, läuft ja erst 3 Wochen. Also der wird schon noch eine Zeit lang laufen. Der läuft
auf jeden Fall noch.
Genau. Und es ist ja jetzt in der Schwebe, ob es noch ein Part 3 geben wird.
Echt?
Wenn man sieht, wie er endet, dann will man das sofort. Also man will jetzt, dass da jetzt endlich mal in der Presse steht, dass das confirmed sei.
Hä? Ich dachte, das wäre schon ganz am Anfang confirmed gewesen.
Der erste hat, glaube ich, sein Budget nicht wieder eingespielt. Und der zweite muss jetzt halt liefern. Der ist zwar im Augenblick der erfolgreichste Film des Jahres, aber ich sag mal, er hat, glaube ich, nur 400 Millionen Stand jetzt eingespielt und keine Ahnung, was er gekostet hat, aber wahrscheinlich
190 Millionen gekostet. Also
das, ja, und da kannst du nochmal das Gleiche an Marketingbudget draufrechnen. Das heißt, jetzt hat er gerade die Kosten wieder eingespielt. Jetzt wird es drauf ankommen, was kommt jetzt noch on top? Und dann das Studio sagt, okay, dann machen wir noch einen.
Ja, krass. Aber ich, also so wie er im Moment läuft, würde ich sagen, dass das vielleicht schafft.
Hm.
Ja, weil es bleibt, es findet zwar wieder so einen Punkt, um da zu enden, wo man sagen kann, okay, die Geschichte, die in diesem Film erzählt wurde, was geschafft werden sollte von unseren Hauptfiguren, wird zu einem Endpunkt gebracht. Aber dieser Endpunkt ist gleichzeitig wieder der Startpunkt eines neuen Teils dieser Geschichte, den man dann so sprichwörtlich und auch tatsächlich am Himmel sieht. Und dann endet der Film noch mit so ein paar weiteren Bildern, die ganz schön sind. Aber man denkt sich so, okay, das, was ich da gesehen habe, ich will jetzt schon auch, da will ich jetzt wissen, wie das jetzt weitergeht. Und also der dritte Film hat da auf jeden Fall noch Platz. Und Denis Villeneuve ist auch interessiert. Insofern, ja, ich würde sofort da reinrennen und nochmal Geld auf den Tisch legen.
Mir Daumen.
Ja, und ich werde ihn auch mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe ihn jetzt im Kino auf Deutsch gesehen. Ich will ihn nochmal auf Englisch gucken. Aber das ist natürlich eine sauber gemachte Synchronisation, da kann man jetzt nicht klagen. Und das ist einfach, also mich hat es voll ergriffen und mein einziger Kritikpunkt wäre vielleicht, dass er vielleicht 20 Minuten oder 15 Minuten zu lang ist. Das zwischendurch meandert es so ein kleines bisschen und ich habe mich dabei erwischt, wie ich irgendwann mal auf die Uhr geguckt habe und auch auf meinem Arsch in dem Kino nicht mehr sitzen konnte. Das könnte ich jetzt genauso gut dem Kinosessel ankreiden.
Wie lang ist der denn?
2 Stunden 48, 46.
Boah, sowas. Das ist schon krass.
Ja, das ist schon ein Monster. Aber allein diese Szene, wo er das erste Mal den Wurm reitet, das ist so bombastisch. Und in so einem Atmos-Kino, der Sound, wir hätten noch diese komischen Rumpelsitze buchen können, das haben wir nicht gemacht, absichtlich nicht, obwohl die frei gewesen wären, weil wir uns dachten, das ist vielleicht albern. Ich weiß nicht, hat einer von euch sowas schon mal gemacht?
Nee, ich finde das auch albern.
Die D-Box-Seats oder wie die heißen, keine Ahnung. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben uns gute Plätze, Mitte, wie wir immer so schön sagen, ne, Kino. Mhm. Die ganzen anderen Leute saßen alle irgendwo da ganz hinten, was ich nicht verstehe.
Ja, ich verstehe die Leute
auch nicht. Die sitzen da immer mit dem Rücken an die Hinterwand.
Habe ich noch nie verstanden.
Dann hängt diese letzte Reihe Atmos-Speaker, die hängt dann über deinem Kopf und brüllt nach vorne. So, da hörst du gar nichts von. Warum sitzt du da? Warum kaufst du dir diese Karten, wenn das ganze Kino leer ist? Also das Kino war erstaunlich leer, aber wir waren unter der Woche. Insofern weiß ich nicht, ob man das jetzt verallgemeinern kann.
Ich glaube, das ist so ein Übertrag aus dem Bus, weil im Bus saßen die coolen Kinder auch immer in der letzten Reihe. Und deswegen mussten die dann auch im Kino.
Ja, wenn du halt mit dem Mädel, was du irgendwie, wo du mit dem du rumknutschen willst, in so eine Rom-Com gehst, wo es egal ist, dann verstehe ich die letzte Reihe. Aber wenn du ins Kino gehst, um den Film als solchen zu genießen und vielleicht das Audiovisuelle, auch der Audioteil, eine gewisse Stellenwert
auch
hat.
Auch der visuelle Teil.
Auch der visuelle, genau.
Dass dein Blickfeld ausgefüllt wird mit Filmen.
Ja, also wir saßen in Reihe 9.
Ist das ja nicht so.
Wir saßen Kino 1 im Kinopolis Main Taunus in Reihe 9 und das reicht nicht, um dein Blickfeld auszufüllen. Also mein Blickfeld hat rechts und links noch ein bisschen Wand daneben wahrnehmen können. Also ich glaube, 2 Reihen nach vorne hätte man noch gehen können. Reihe 7 oder so geht, glaube ich, noch. Der Sound ist überall beeindruckend, vor allen Dingen, wenn du mittig sitzt in diesen Atmos-Kinos heutzutage. Das ist schon sehr krass.
Ja. Ja, ich glaube, ich gehe da auch noch rein. Ich habe schon Lust drauf.
Ja, also es geht viel um Religion, um Messias, um natürlich um die gewalttätigen Harkonnen. Die sind halt relativ abziehbildartig, die sind halt böse. Und da ist vielleicht auch noch einer der Punkte, wo man sich fragen kann, okay, der kriegt jetzt da den neuen, was sie sind, glaube ich, nicht Brüder, sie sind, glaube ich, Cousins oder so, also Fate Rauta zu The Beast Raban, zu Dave Bautista, die sind ja beide so Nachkömmlinge vom Baron, von der Stellan Skarsgård-Figur, ob jetzt der eine oder der andere quasi der bösere oder der widerlichere von beiden ist und irgendwie sind die beide nur, der eine ist halt fett und ein Muskelberg und der andere ist schlank und drahtig und hat ein Messer in der Hand. Aber faktisch sind sie dasselbe. Sie wüten in der Gegend rum und wenn ihnen einer widerspricht, dann machen sie den um. Der eine schießt den halt tot und der andere schlitzt ihm den Hals auf. Aber sie sind so eigentlich zwei Seiten derselben Münze und nicht zwei unterschiedliche. Und das, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, um zu sagen, ob das im Originalbuch schon so angelegt ist, aber wenn der vorgestellt wird, dann wirkt der ja erstmal total anders und dann denkt man, dass der irgendwelche anderen Charaktereigenschaften hat oder so, aber eigentlich ist der auch bloß so eine Brutalo-Maschine, ja. Ja, auch wenn es da einen sehr tollen Kampf am Ende gibt, der toll inszeniert ist. Und so visuell und ja, auch vom Ton und wie sie gekämpft wird und so, also das ist auch alles sehr, sehr schön gemacht. Christopher Walken übrigens spielt den Imperator und mit wirren Haaren sieht er, ja, weiß ich nicht, fast so ein bisschen wie Doc Brown aus Back to the Future aus. Aber ja, wirkt auch schon angemessen imperatorisch. Also das ist alles sehr, sehr fein. Ich fand das sehr, sehr gut. Und wenn ich Punkte geben müsste, dann würde ich einfach 9,5 geben, weil das ist schon richtig, richtig gut. Richtig großes Kino.
Ich habe vor, am Wochenende jetzt reinzugehen, tatsächlich. Und ich muss ja sagen, ich hatte sehr viel Spaß an der Promo-Tour, weil ja hier die Top 4, Austin Butler, Timothée Chalamet, Florence Pugh und Zendaya, die haben da ja eine Modenschau abgezogen auf den roten Teppichen. Das war vom Allerfeinsten. Also die haben sich bei jedem Auftritt nochmal übertroffen in der Art und Weise, wie sie sich aufgestylt haben. Das war schon sehr, sehr, also schon für diese Marketing-Tour hat sich's gelohnt. Christoph googelt's jetzt nicht, weil beim letzten Auftritt kam dann noch eine Überraschung. Da ist nämlich noch ein großer Star dabei, den sie wirklich die ganze Zeit geheim gehalten haben. Beim letzten Auftritt am roten Teppich war sie dann da. Und ich habe gerade geguckt, sogar wenn du auf Google guckst, sogar Google verhält das Geheimnis. So, du kannst ja da die Leute, die mitspielen, dir anzeigen lassen, aber da steht nicht da drin, wer da noch geheim in dem Film vorkommt. Also, und ich glaube, das dürfte für dich eine schöne Überraschung sein.
Ja.
Okay. Und die ist in dem Film, taucht die dann auch auf?
Ja.
Nicht nur in der Promo-Dings.
Nee, die taucht in dem Film auf.
In dem Film haben sie ganz zum Schluss noch enthüllt, dass noch eine weitere Schauspielerin, von dem man es die ganze Zeit nicht wusste, dass sie auch noch dabei ist.
Die Rolle ist, also nicht in der IMDb drin, bei Allcast steht sie drin, wenn man runterscrollt, uncredited, aber wie gesagt, nicht machen, lass es dir übrig, Christoph, speziell du.
Okay. Es ist wahrscheinlich eine Star Trek Schauspielerin, aber gut,
wir werden das jetzt nicht weiter kommentieren. Die Rolle ist, die Figur, die sie spielt, ist sehr wichtig und ist eigentlich den ganzen Film über präsent, allerdings nicht in dieser Form. Und die Form, wo diese Schauspielerin sie dann repräsentiert, das ist nur eine sehr, sehr kurze Szene. Also lass es vielleicht 5 Sekunden sein oder so. Okay. Aber, oder vielleicht auch 8, aber in dem Augenblick sehr, so präsent auf der Leinwand, wie es nur geht. Also volle Großaufnahme. Dass man
sie auch erkennt.
Und volle Großaufnahme. Wie gesagt, hier war sie dann so 5-12 Meter vor mir oder so. Und das, dann denkst du so, und wenn man dann versteht, wer das ist, und weiß, was die in der Geschichte repräsentiert, dann ja, ist eine tolle Rolle. Und wiederum dann denkt man sich, den dritten Teil bitte, weil da würde sie dann massiv teilhaben. Von daher, das muss passieren.
Das geht fix. Das muss ich im Film sehen.
Es geht nicht, dass der nicht gemacht wird.
Ich habe noch zwei. Einerseits, ich habe mich selbst auch wieder ein schönes TikTok gesehen von dem Tontechniker, wie er den Sound von den Würmern gemacht hat. Das ist wirklich sehr schön, weil er keine andere Idee am Ende hatte, hat er einfach quasi selbst so ein kleines Lavalier-Mikro runtergewirkt und das sind quasi Geräusche aus seinem eigenen Hals, der Sound, den die Würmer machen. Und super. Das andere ist, was die Memes rund um den Film sind, auch ganz großer Sport. Insbesondere Leute, die irgendwo stehen und auf den Boden klopfen, um sei es Hunde, U-Bahn oder was weiß ich nicht anzulocken. Das ist alles sehr, sehr lustig.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Zimmer, dieser Gesang kommt dann immer. Es ist alles toll.
Ja, das stimmt. Der eine Typ, der irgendwie einen Wurm, also ich glaube, es war ein Skateboard oder sowas, in so eine Papierrolle, die dann quasi wie so ein Wurm aussehen soll, reingesteckt hat und den Rest von dieser Papierrolle so hinter sich herzieht, dass es so ein langer Wurm ist und dann mit dieser Musik durch ein Kinofoyer fährt und auch natürlich noch so So ein bisschen in Tücher gehüllt, damit man so wie so ein Frame aussieht.
Fantastisch. Ja, auch sehr schön, Staubsaugerroboter, der mit so einem Tab, nee, so einer Decke in der braunen zugedeckt ist, auf der dann eine Katze sitzt, so als würde sie in Wurmräumen, und dann halt immer dieser Gesang dazu. Das ist so toll.
Ja. Das ist wirklich sehr, sehr großartig.
Ja. Ja,
dieser Gesang, auch wenn der in dem Film dann kommt, das sind so Szenen, die das greift einen irgendwie. Also es ist wirklich,
ja, ja.
Das ist wirklich sehr immersiv gemacht.
Ist schon auch gut komponiert, kann man nicht anders
sagen. Und ja, die Würmer tatsächlich spielen eine relativ untergeordnete Rolle. Also für einen Dune-Film war das wenig Wurm. Also es gibt diese Szene, wo er den quasi, das ist ein Rite of Passage so, dass du musst jetzt, wenn du hier der Messias sein willst, musst du mal Wurm reiten, so, dann macht er das halt mal. Unfassbar beeindruckende Szene. Wie sie gesagt, das kracht dich weg. Und danach sind sie noch Teil des Showdowns, aber viel mehr Wurm kommt nicht so richtig.
Das ist komisch, weil die sowohl das Plakat als auch so gefühlter Trailer, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich wirklich einen Trailer gesehen habe, ich glaube schon, da hat man so das Gefühl, dass der Wurm unheimlich präsent ist.
Also in denen, wenn sie so reden, ja, dann sind Würmer natürlich immer präsent und wichtig und man, die komische Art, wie man da laufen muss und so, damit man keinen gleichmäßigen Takt läuft, dieser Wurmschaffel, den du da so aufführen musst. Das ist alles, wird alles ständig, aber so richtig, dass sie jetzt irgendwie Teil der Geschichte sind oder sie voran, also ja, es gibt sie. Ich vergaß jetzt eine Szene, ist egal. Aber im Endeffekt, diese Bedrohlichkeit, die haben, dass da wir uns bei den Fremen die ganze Zeit aufhalten, die ja damit einfach cool sind, ist das so ein bisschen weg, was in den anderen Geschichten, wenn wir mit den Atreides oder den Harkonnen unterwegs wären, für die das ja eine fremde Welt ist, die natürlich Angst vor den Würmern haben und wo die Würmer kommen und denen die Harvester fressen oder die Leute fressen oder was weiß ich was fressen oder und die für die das einfach so ein Mysterium ist. Jetzt sind wir mit den Fremen unterwegs, die meiste Zeit des Films, die den Wurm einfach am Start haben und so ist auch dieses Gefühl von, der Wurm ist eine fiese Bedrohung. Der ist zwar immer noch eine respekteinflößende Geschichte, aber man hat halt so das Gefühl, die Leute, mit denen wir da unterwegs sind, die wissen, wie das mit dem Wurm läuft und haben da nicht so viel Angst vor. Und ich glaube, das überträgt sich dann so, dass du den Wurm dann nicht mehr so als die präsente Bedrohung wahrnimmst. Das sind dann eher in dem Film die Harkonnen.
Okay.
Ja, also unbedingt gucken.
Hast du mir verkauft, ich gehe da rein.
Du wirst dann natürlich dich wieder aufregen über diese, weiß ich nicht, Thematiken mit, weiß ich nicht, wahrscheinlich das Religiöse wird dich kriegen, nehme ich an.
Ich fand's, ich habe mich am ersten schon gerieben. Vielleicht habe ich meinen Frieden jetzt damit gemacht, wer weiß es.
Ich wollte auch unseren Podcast nochmal hören, weil ich nochmal genau wissen wollte, was du damals gedingst. Das bin ich,
ja, ich auch weiß, nicht geschafft, ich auch leider. Nicht mehr genau.
Ja, du hattest irgendwas, was, ja.
Ich weiß nur, irgendwas hat mich gestört, ja.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr was.
Das müssen wir nochmal nachtragen. Wenn du ihn dann gesehen hast, bis dahin höre ich den alten Podcast nochmal, dann können wir da weitermachen.
Gehen wir mal zum F-Wort über.
Go for it. Der zweite Film, in dem eine spontan geöffnete Tür eine wichtige Rolle spielt.
Ja.
Ich habe schon einen Film zusammengefasst. Ich finde, du musst, Christoph.
Ich kann das machen, ja. Ich weiß, ich muss gucken, wie er heißt. Von wegen nur gute Freunde. The F-Word. Ja, ist eine Rom-Com. Bob, wie habe ich es in unserem Dings beschrieben? In unserem WhatsApp?
Warte, ich guck nach, aber das kann eine Sekunde dauern.
Genau, Daniel und ich schauen noch F-Word auf Prime mit Harry Potter, Kylo Ren und der einen aus Junipero.
Okay.
Ja, das fasst es ganz gut zusammen. Nee, also es ist eine Rom-Com, Junge trifft Mädchen, Junge gespielt von Daniel Radcliffe. Und Problem ist nur, Mädchen hat schon einen Freund und ist auch nicht wechselbereit.
Wechselbereit. Junge trifft Mädchen mit Tür am Kopf. Habe ich verstanden. Okay, weiter.
Nein, die Tür kommt anders ins Spiel.
Und deswegen entscheiden die beiden oder entscheidet er, dass sie sich auf eine Freundschaft einlassen oder er lässt sich auf eine Freundschaft ein. Und dann ist es so eine beste Freund-Geschichte. Und es ist natürlich schon von vornherein klar, dass halt darauf hinauslaufen muss, dass das korrigiert wird. Und
Dass Wechselbereitschaft hergestellt wird.
Dass Wechselbereitschaft hergestellt wird, genau. Und
das ist ja eine Zeit, dass sie einen Leasingvertrag, der ausläuft. Gott, Gott, Gott.
Das hast du jetzt gesagt.
Und dann spielt da noch sein, ist es sein bester Freund? Ich glaube, gell?
Also ja, genau.
Diese Kylo Ren-Figur, der, dessen Freundin und dann Frau eben von der Blonden aus San Junipero gespielt wird, der so ein bisschen, ja, so bisschen draufgängerischer Typ ist. Die spielen ihm halt so ein bisschen zu. Ja, und das ist eine ganz beschwingte Komödie. Hat sie dir denn gefallen, Daniel?
Ja, ich fand sie nett, nicht?
Ja, genau.
Also es gibt also sehr ganz am Anfang diese Szene, wo er versehentlich mit einer Tür den Freund aus dem Fenster kickt und er landet halt unten und alle gucken dann so von oben aus dem ersten Stock runter, ob er noch lebt und so.
Und er liegt dann da.
Und in dem Moment musste ich so sehr lachen und dieses Niveau hat der Film leider später nie wieder erreicht. Das war schon eine sehr, 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 sehr lustige Szene. Da war ich voll drin. Darüber hinaus ist es halt, also Christiane hat mich gerügt dafür, dass das keine Kritik des Films ist, aber ich habe die ganze Zeit eigentlich nur über Harry Potter, Daniel Radcliffe geredet, weil das war so die Phase, wo der Mann wirklich unattraktiv war und ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, was der Grund ist. Ich habe zwei Thesen. These 1 war, dass verschiedene Teile seines Gesichts unterschiedlich schnell gealtert sind. Das passt alles irgendwie nicht zusammen. Ist er denn
jetzt wieder attraktiver?
In der Tat. Und das ist nämlich jetzt, glaube ich, der Grund, warum ich es am Ende habe ich es, glaube ich, verstanden. Alles an Daniel Radcliffes Gesicht ist eckig. Sogar die Ohren sind eckig. Und mittlerweile trägt er immer Vollbart und das gibt seinem Gesicht wieder so eine leichte Rundung. Und das macht es tatsächlich irgendwie wieder angenehm. Der hat insbesondere ein Kinn von Gottes Gnaden. Also das ist aber wirklich, also ja, es gibt ihm irgendwie so einen comic-esken Ausdruck in dieser Phase, wo er halt dann erwachsen war, wo wir ihn alle noch irgendwie so als süßes kleines Kind kennen und dann ist er so unglaublich erwachsen geworden. Und mittlerweile federt er das so durch seinen Vollbart wieder ab einfach.
Ja, mit dem Vollbart sieht er schon gut aus. Das muss man sagen.
Ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Daniel Radcliffe-Filme gesehen, meine ich. Aber vielleicht doch, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ja, er ist halt hier auch so eine sehr, ja, ist schon eine ganz schön schwache Figur, gell? Also er ist halt so, ja, er ist halt so der beste Freund, ja, so sehr harmlos und weiß auch nicht. Also er kommt schon so ein bisschen kraftlos rüber. Es wird unheimlich viel geredet, hatte ich das Gefühl, jedenfalls so mindestens die ersten zwei Drittel des Films, fast ein bisschen arg viel.
Auf Amazon gab es auch keinen Untertitel und wir haben ihn auf Englisch geguckt und manchmal war es sehr schwer zu verstehen.
Ja, es ist schon, also es ist wahnsinnig viel Gequatsche und auch zum Teil schon recht belanglos, aber ja gut. Aber es ist schon beschwingt und unterhaltsam, also es stört nicht. Yes. Und ich bin ja ein Freund von Romcoms, von leichten Romcoms. Und die dürfen auch ruhig vorhersehbar ausgehen und ein ordentliches Happy End haben und so. Das ist ja alles, ja, nicht alles fein mit. Und ja, also mich hat das unterhalten. Ich habe da Spaß mit gehabt.
Der Hauptdreh- und Angelpunkt ist ja so dieser, wir dürfen uns jetzt nicht verlieben. Und was können wir miteinander tun, ohne dass es betrügen wird? Und das hat mich ganz stark, eigentlich ist es nur ein eher kleinerer Teil, wunderschönen Film The Worst Person of the World von Joachim Trier, aber da gibt es insbesondere eine Szene, wo genau dieses Setting ins Extrem gedreht wird, so was können wir noch miteinander machen, ohne dass es Betrügen ist, und da muss ich die ganze Zeit dran denken, und The Worst Person in the World ist also einfach der viel, viel bessere Film und der macht es so, so viel, viel toller. Und Joachim Trier ist eh einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und von daher sehr große Sehempfehlung für den.
Okay, schreibe ich direkt auf. The Worst Person in the World.
Wird dich, kannst du auf Norwegisch wieder gucken. Ich weiß nicht, wie weit dein Norwegisch funktioniert, aber
ja, das funktioniert. Das kann ich.
Ja, siehst du. Dann hast du wieder. Und dann kannst du, wenn du den gesehen hast, kannst du ins Joachim Trier Filmuniversum eintreten und ganz viele ganz großartige norwegische Filme gucken.
Wo kann man den denn sehen? Weißt du das zufällig?
Ja, ich sehe gerade, er ist leider im Augenblick nur zum Renten überall. Ja. war, ich weiß nicht, hat er gewonnen, jedenfalls war er nominiert für den Auslands-Oscar, da war er dann auch in diversen Streaming-Diensten, aber gerade ist er wieder nur
jetzt bei schon Apple, wieder raus, das ist ja unglaublich.
Bei Apple und Amazon zum Gegengeld ausleihen. Aber er kommt bestimmt mal wieder.
Cool, okay. Okay. Jo,
kann es sein, dass der irgendwie auf Englisch anders heißt, irgendwie, weil unter der F-Wort finde ich den nicht.
Achso, ja doch, der heißt, auf Letterboxd heißt der auch What if?
Ja,
genau, okay. aber auf IMDb angeblich The F-Word als Originaltitel irgendwie. Ich nehme an, es gab verschiedene Verleihtitel.
Okay, nee, weil oder What if findet man ihn in der IMDb.
Okay, aber wenn du da guckst, der Untertitel da in der IMDb, da steht dann
Original Title The F-Word, aber oben steht What if, ja.
Ja,
das Komische ist da, also den hatte ich jetzt schon dreimal angeklickt und da steht dann halt irgendwie Stars Daniel Radcliffe, Zoe Kazan und Megan Park und eben erstmal kein Adam Driver. Aber wenn man dann ein bisschen scrollt, findet man es raus, okay.
Adam Driver ist auch wirklich lustig in dem Film, also insbesondere.
Ja, das stimmt.
Auch das ist wieder eigentlich ein sehr guter Witz, wo man irgendwie, man sieht Adam Driver und seine Freundin wirklich unangenehm heftig knutschen und die Kamera zoomt so langsam raus und dann sitzt dann so total genervt Daniel Radcliffe daneben und muss sich das halt angucken.
Ja, das ist fantastisch. Ja,
das ist auch eine sehr schöne Szene gewesen.
Ja, das stimmt.
Okay. Das klingt unterhaltsam. Vielleicht sollte ich das nachholen. 2013 ist ja schon ein bisschen alt, das Teil.
Ja und?
10 Jahre. Ja,
nö. Bei einer Rom-Com ist es nicht so schlimm.
Nee, das ist schon richtig, aber...
Ich sag mal, apropos alt, da haben wir doch noch was gesehen,
Christoph. Überleitung.
Ja, das darfst du zusammenfassen.
Naja, das ist ein Film, den habe ich, ich glaube 1990 oh ja, war das,
genau.
Da habe ich den im Kino gesehen.
Nee, 92 war das.
Okay, egal. Aber wie Christiane, als wir den jetzt wieder sahen, feststellte, da war ich definitiv underage, als ich den geguckt habe. Also habe ich mich ins Kino geschlichen. Sagen,
Christiane hat den auf jeden Fall nicht im Kino gesehen.
Nee, Christiane und ich war auch noch zu jung. Ich habe mich da ins Kino schleichen müssen, um die Altersgrenze.
Dann erzähl deine Geschichte zu dem Film.
Ich weiß es nicht mehr. Wir sind da... Ich glaube, das war so eine Zeit, da sind wir irgendwie immer im Klassenverbund, so mit ganz vielen Leuten aus der Klasse in Filme bei mir im Heimatort gegangen und da war Bodyguard einer und ich fand den toll. Ich fand, also Bodyguard, ja, über den reden wir. Meine heiße, hier, wie heißt der, Kevin Costner-Phase, die...
deine? Unserer ganzen Generation.
Christian
weigert sich zu erklären.
Genau, Christian weigert sich immer noch, der mit dem Wolf dann zu gucken. Gut, sie hat gute Argumente, dass es so ein White Savior-Film ist, oder aber wie ich sagte, er schafft es ja nicht mal, ein Savior zu sein. Das ist vielleicht, deswegen könnte man ihn doch gucken, weil es ihm ja misslingt. Anyway, Bodyguard war da ein anderer Film, wo er irgendwie mit seinem, was weiß ich, so irgendwie Waschküchen-Charme den hotten Dude spielen soll. Aber eigentlich Attraktion ist natürlich Whitney Houston, die hier, die, was lachst du jetzt?
Don't get me started, ja. Mach du erst mal.
Nee, also Whitney Houston, er ist halt der Bodyguard von Whitney Houston. Whitney Houston spielt sich selbst quasi als großen Star. Sie hat so eine unvorteilhafte alte Frauenfrisur in dem Film, aber sonst ist sie ganz...
Meist 90er Jahre Frisur, ja.
Ja, was ist... Aber sonst ist sie ganz zauberhaft und wie es natürlich nicht anders kommen kann bei dem Hammer-Charme, den Kevin Costner versprüht, muss sie sich in ihn verlieben und das Problem ist natürlich, dass das gegen seinen Kodex geht, seinen Berufskodex, dass er natürlich sich nicht mit seiner Klientin einlassen darf und... Daraus entstehen dann die Konflikte in dem Film. Außerdem hat es natürlich ein Profi oder eine Verrückte auf sie angesetzt.
Ich muss unbedingt was sagen.
Ja, mach. Oh Gott, was ist los?
Hilfe. Nein, mach du erst weiter. Entschuldigung.
Nee,
ich kann noch warten.
Ich bin fertig. Es ist alles total bekloppt. Ich hatte keine Erinnerung mehr an den Film. So gut wie gar keine, aber trotzdem hatte ich nach 2 Minuten die Lunte gerochen, wer dahinter steckt, weil es halt alles nicht so wirklich schwer zu verdecken ist. Wenn man da mal einen sehr auffälligen, bösen Blick gleich am Anfang kriegt oder so, weiß man sofort, okay, da da ist der Mörder, die Mörderin XY. Naja, aber ich hatte trotzdem irgendwie wieder sehr viel Spaß. Und dann, was mein Fazit war am Ende, im Grunde ist es der Film, wie, also Christian und ich haben das auch uns zusammen analysiert. Im Grunde muss Whitney Houston als quasi so ein Girl from the Block lernen, sich in die weiße bürgerliche Biederkeit zu integrieren, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass sie irgendwann zwischendurch auf einem Date sind und tanzen und dann läuft da so eine Country-Version von I Will Always Love You und sie macht sich voll lustig über dieses scheiß Country-Lied. Das ist halt
die ursprüngliche Version.
Also, ja, genau.
Aber sie macht sich voll lustig.
Eigentlich. Genau, aber sie macht sich total, aber das ist eine Version von einem Mann, die da spielt. Egal.
Jedenfalls,
sie macht sich voll lustig über diese.
Ursprünglich.
Genau, sie macht sich total lustig darüber, über diese White Boy Musik und so. Und dann am Ende natürlich ist sie dazu bekehrt und sie hat dann auch, sie sind dann irgendwie in Montana und, ja, und sie weiß dann am Ende, was das wirklich gute bürgerliche Leben ist und singt dann das Lied natürlich am Ende auch. Das ist es alles so komplett hanebüchend, aber irgendwie fand ich es doch wieder sehr schön.
Oh Gott. Diese, was sie damals in den 90ern auf DVD-Hüllen geschrieben haben, gell? Da vorne steht auf dem Cover, never let her out of her sight, of your sight, never let your guard down, never fall in love.
Ja, aber das fasst den Film zusammen eigentlich. Also, ich war damals, der Film kam, glaube ich, 92 oder 93 raus, so in dem Dreh.
92,
Ja, ich habe bei Prime ist die deutsche Version ist aus einem anderen Jahr als die
ja,
als
das die dauerte ja damals immer noch ewig, oder? Bis solche Filme dann über einen großen Teich kamen.
Genau, das würde dafür sprechen, dass ich ihn doch erst 93 gesehen habe. Ich war im Kino mit einer Klassenkameradin, die ich ziemlich gut fand. Und also ich hatte ein Date, könnte man sagen. Dachte ich. Denn als wir uns trafen vor dem Kino, kam sie
war
mit...
War auch noch Daniel Radcliffe dabei.
Ja, nicht nur. Nee, es kamen gefühlt, weiß nicht, 5 andere Mädchen mit. Nee, vielleicht waren es auch nur 3 andere Mädchen. Aber es war auf jeden Fall plötzlich eine Mädchengruppe und ich. Und das war irgendwie nicht so geplant gewesen von mir. Und es wurde dann auch nichts mit ihr. Also es war ein bisschen enttäuschend. Und ich habe das meiner Frau gestern erzählt, als wir den Film angefangen haben, und da hat sie gesagt, oh, da hat wohl jemand kalte Füße gekriegt. Ja, war wohl so. Und ich habe aber auch sehr gute Erinnerungen daran. Also ich habe, so wie du, Daniel, so ich habe sehr positive Erinnerungen. Natürlich auch an Kevin Costner, weil Kevin Costner ist nun mal ein Idol unserer Generation. Und ich kann es heute kaum verstehen, oder ich kann es eigentlich nicht verstehen, weil also er hat ja null Charme, gell? Also er hat ja keine Ausstrahlung, gar nicht. Deswegen ist auch überhaupt nicht verständlich die Chemie zwischen den beiden, warum die auf den abfahren soll. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie die letzten 10 Jahre eingesperrt gewesen ist. Im Gegenteil, ja, die hatten ja, das Haus stand ja offen jedem. Das kritisiert er ja gleich.
Was ein Blockpoint ist, bitteschön. Nicht, das Haus steht viel zu sehr offen. War das nicht bei Ballerina auch? Sie kommt da so angefahren, wieder durch so eine offene Einfahrt. Und dann dachte ich mir so, oh, Kevin Costner wäre nicht einverstanden. Und zu Recht, wie wir gesehen haben.
Ja, zu Recht. Ja, stimmt. Nee, also das ist absolut nicht glaubhaft, dass sie und ja ihre Schwester dann auch auf ihn abfahren. Und ich denke so, nee, warum, ja? Also er ist wirklich so der trögeste, langweiligste, spießigste Dude, den man sich vorstellen kann. Er sieht ja auch nicht gut aus. Also es ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ja, wie es dann halt auch dazu kommt, denn diese Liebesgeschichte war, wenn das sein großer Slogan ist, dass er nichts mit der Kundin anfängt, warum fängt er dann was mit ihr an? Verstehe ich nicht. Ja?
Ja, weil es Whitney Houston ist, hallo.
Ja, genau. Und ich auch denke so, ja, der wird hier dargestellt als das, was ihn anders macht von den anderen, zum Beispiel von diesem, den sie bisher als Bodyguard hatte, diesen großen, breiten, dass er sich eben nicht ablenken lässt, dass er nicht irgendwie dann ans Buffet geht und isst, dass er flirtet und keine Ahnung. Ja, das ist ja eigentlich das, was ihn ausmacht, dass er genau das nicht macht. Und dann steigt er mit der sofort ins Bett oder geht erstmal mit ihr aus und so. Also
Also es geht auch erstaunlich schnell tatsächlich.
Ja, das extrem ist schnell. Also, total seltsam. Und dann die Mördergeschichte, mal abgesehen davon, dass es natürlich vorhersehbar ist, ich verstehe die Beweggründe nicht, oder habe ich da geschlafen kurz? Was sein kann, weil er auch noch total langweilig ist, finde ich. Also er hat unfassbare Längen. Er ist auch viel zu, er ist 2 Stunden lang oder so für eine Story, die wirklich also in 3 Sätzen erzählt ist. Habe ich da was verpasst? Kamen die Beweggründe, warum der auf
die Angst ist? Ja, sollen wir nicht mit spoilern?
Naja, er ist 30 Jahre alt, ja.
Ja, ich denke, das können wir machen. Die Schwester steckt dahinter und ist halt klassische Eifersucht. Sie erzählt ja irgendwann zwischendurch, dass sie ursprünglich die Band gegründet hat und dann kam Whitney, und weil Whitney schon immer von allen so toll gefunden wurde, hat sie ihr dann halt irgendwann den Rang abgelaufen, und wir kriegen auch immer wieder zwischendurch mit, sie hält sich auch mit und sie kann auch singen, aber ihre Schwester ist halt, sie überstrahlt sie halt immer. Und
wo
deswegen
kommt raus, dass die Schwester den angesetzt hat?
Das kommt, hast du wirklich geschlafen? Sie hat doch so einen Zusammenbruch, wo die am Ende da am Küchentisch sitzt und heult und dann er alles aus ihr rauskriegt, und dadurch kriegt sie ja quasi ihren Seelenfrieden. Stirbt sie da nicht kurz darauf sogar? Also kurz davor.
Ja, da ist doch dann groß, ist dann nicht Showdown, wo der dann da in der Bude rumschießt, dann wird sie da erschossen. Das habe ich mitgekriegt. Vielleicht habe ich
und das ist ja dann auch der Grund, warum sie quasi den Typen nicht mehr zurückrufen kann. Und dann muss ja deswegen der am Ende aufgehalten werden um jeden Preis.
Ah, okay, da scheine ich wirklich kurz eingenickt gewesen. Ja, ist denkbar. Ich habe gestern Nacht nämlich geschaut, aber er hat einfach Längen. Es ist leider so. Ah.
Was ich noch sehr beeindruckend finde, ist, dass, also Kevin Costner, ich gebe dir recht, er hat ungefähr so viel Charme wie ein Buchhalter. Und aber super interessant ist, dass der so irgendwie. Postman, also den muss ich irgendwann nochmal in meinem Podcast besprechen. So, allein sein Versuch, Briefe austragen, episch darzustellen.
Das ist so geil.
Das ist aller Ehren wert. Naja, jedenfalls. Er ist ja irgendwie so Mitte 30 maximal und sie hat halt Falten mehr als ich jetzt. Also
der ist 10 Jahre jünger als wir.
Ja, unfassbar. Und sieht super alt aus. Und das Ding ist, jetzt irgendwie vor 1-2 Jahren habe ich diese Serie Yellowstone gebinged, ist auch ein Gesamtkunstwerk. Das ist so, was amerikanische Republikaner gut finden. Er ist so der rechtschaffende Cowboy auf so einer Farm in Montana, der dann, keine Ahnung, irgendwie linke Demonstranten zurechtweisen muss oder Leute, die seinen Cattle klauen und so. Und chinesische Touristen und so.
Aber hat das nicht, kritisiert das nicht genau ihn auch?
Nee, das hat keinen Schimmer Ironie. Das ist ernst gemeint, aber es ist in dieser Art und Weise so wunderbar. Kleine Abschweifung, meine Lieblingsszene war, ich glaube, das habe ich dir doch schon mal erzählt, oder? Mit dem, Cowboy von der, keine Ahnung, ich bin mir ziemlich sicher, das habe ich in einer vergangenen Folge schon mal erzählt, Geschichte, wie so ein Cowboy des Mordes, er wird bezichtet, einen Bären gewildert zu haben. Kleiner Hintergrund, es war tatsächlich seine Absicht, aber als dann der Bär vor ihm war, war es Notwehr, um blöde chinesische Touristen zu schützen. Leider sind die chinesischen Touristen einen Abhang abgestürzt und können nicht mehr sein Zeuge sein, weswegen er mit dann so, keine Ahnung, einer Wildbürokratie Beauftragten da zu dem Ort des Bärenabschusses reiten muss und sie halt total aggro die ganze Zeit ist, so, ich glaube ihnen kein Wort, sie sind hier Bärenmörder, und er dann so, hey, auf dem Hintern ihres Pferdes sitzt eine Pferdebremse, ich muss sie töten, die Bremse, sonst wird ihr Pferd gleich durchgehen, sie, ich glaube ihnen kein Wort, natürlich geht dann das Pferd durch, sie fällt vom Pferd auf einen Stahlpfosten durchbohrt und liegt dann da im Sterben, so dass er dann so, oh fuck, jetzt denken die, ich habe den Bären umgebracht und diese Büro beauftragt. Auf diesem Niveau ist die komplette Serie, aber dann halt auch immer wieder dass da, da werden so Leute rechtschaffend dafür bestraft, was sie schlimme Dinge tun. Und also, dass so sehr viel, wir wissen noch, wie der wahre Westen ist und diese scheiß Demokraten im Sinne von Democratic Party, die da irgendwie aus Kalifornien kommen, die versuchen uns unseren Way of Life kaputt zu machen. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn, der ist jetzt Ende 60 und sieht halt immer noch genauso aus. der war mit Mitte 30 sah der aus wie 60 und es sei denn nicht gealtert, der ist so ein bisschen dicker geworden, aber sonst sieht er exakt genauso aus.
Ist gut für jetzt, schlecht für damals.
Ja.
Aber Daniel, das interessiert mich jetzt doch, weil mir wurde diese Serie empfohlen als alter weißer Mann, der halt nicht so richtig damit zurechtkommt, wie die Welt sich ändert. Das klang für mich eher so, dass dessen Sichtweise kritisiert wird oder
also das oder ist ein Plotpunkt, aber die Serie ist schon immer auf seiner Seite. Sie sagt so, ja, wir verstehen das alle nicht, Kevin. Und es gibt auch so einen Umschwung. Weil so in der ersten Staffel, da wird er schon noch irgendwie als der Böse dargestellt, Kevin Costner, der irgendwie halt auch so ein echt schlechter Vater ist, der einfach viel zu hart immer zu seinen Kindern war, weswegen die auch alle komplett vermurkst sind. Aber dann so ab Staffel 2 oder 3 hat die Serie halt einfach gemerkt, so, oh, die Leute lieben Kevin Costner. Und hat das dann umgeschrieben, so dass er dann halt so wirklich so, er ist der rechtschaffende Cowboy und die Kinder, die sollen sich mal nicht so haben. Die haben eigentlich andere Probleme, wird dann da erzählt. Also das ist eine durch und durch Republikaner-Serie. Ich habe auch schon irgendwie auf damals noch Twitter gesehen, irgendwie, wenn du den Yellowstone-Aufkleber auf deinem Auto hast, dann ist das quasi gleichbedeutend mit, ich bin Trump-Fan. Aber also, darin ist sie extrem gut gemacht. Das ist jetzt, also die hat einfach unglaublich hohe Schauwerte, die ist sehr, sehr gut produziert. Ich hatte da, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie so Grey's Anatomy, so einfach so vollkommen hanebüchend, was da alles passiert. Aber trotzdem hatte ich da durchgehend meinen Spaß mit dieser Serie.
Echt? Okay. Klingt jetzt gar nicht so.
Da gibt es da noch Spin-Offs. Was sehr gut ist, ist das erste Spin-Off, was quasi die Geschichte der Vorfahren erzählt, wie sie im Trek nach Westen reisen, um dieses Land zu finden. Und die Geschichte wird dann aus der Perspektive einer jungen Frau, die sich nicht mit ihrer Rolle in der Gesellschaft abfinden will, erzählt. Und das ist gleich wieder so ein sehr angenehmer Twist, der diese ganze Western-Cowboy-Romantik irgendwie...
Mit irgendeiner ganz tollen Schauspielerin, oder?
Ach, das ist so eine ganz junge, ich kannte die sonst nicht.
Echt? Okay, nee, dann habe ich was
anderes. Das war dann, also es gab dann noch ein zweites Spin-Off, das war mit Stars, das war mit hier Harrison Ford und ich glaube Helen Mirren oder so, also, aber das habe ich nur ganz kurz gesehen, das fand ich lame.
Okay.
Hm.
Und wie heißen
aber, die Spin-Offs? Die heißen wie die Jahre, das erste hieß 1887 meine und das zweite 1923 oder so. Das gibt's alles auf Paramount Plus. Ich kriege übrigens kein Geld von denen, weil ich ständig diesen Streamingdienst euch ans Herz lege. Aber
so.
Da kriegt ihr auch diese ganzen neuen Star Trek Serien.
Läuft Yellowstone nicht auch auf Netflix?
Weiß ich nicht, aber das ist nicht. Ich glaube eigentlich, das ist so neben Star Trek das Zugpferd von Paramount Plus. Von daher glaube ich nicht, dass es auch auf Netflix läuft.
Okay, also dann verwechsel ich das mit irgendwas.
Für Bodyguard hat Kevin Costner nur eine Nominierung für die Goldene Himbeere eingesammelt.
Skandal.
Gewonnen hat er sie dann für Postman. Aber da hatte er schon zwei. Einen für White Earp und einen für Robin Hood. Also Goldene Himbeeren und Nominierungen für dieselbe hat er
bei Robin Hood, vielleicht müsste man Robin Hood nochmal schauen, aber ich habe bei Robin Hood in Erinnerung, dass er da unheimlich charismatisch rüberkommt, was ich jetzt überhaupt nicht mehr glauben kann. Wahrscheinlich wird man es nochmal gucken müssen.
Ich habe auch Waterworld als halbwegs brauchbaren Apokalypse-Film in Erinnerung. Das müsste man auch nochmal revisiten, ob das noch... Da war ich halt auch
sehr jung. Da bin ich mir wirklich sehr unsicher.
Ja, da war ich halt auch verdammt jung, als das rauskam. Der ist ja auch von 95 oder so.
Yellowstone übrigens, 3 Staffeln auf Netflix. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln der insgesamt hat, aber...
Gesehen.
Ja. Nee, habe ich nicht gesehen und werde ich mir, glaube ich, dann auch nicht anschauen, weil klingt jetzt doch nicht so nach dem, was ich sehen will.
Also ich als Fan des Neo-Westerns bin riesen Yellowstone-Fan.
Okay. Du kannst das Politische kannst du ausblenden, oder was?
Siehst du dann halt belustigt. Ja, genau. Es ist so albern, dass ich mich doch sehr, sehr lustig drüber machen kann.
Okay. Na gut.
Ja, dann, wenn du Western-Fan bist, also jetzt nicht Neo-Western, sondern Western, dann White Earp mit Kevin Costner gucken.
Definitiv. Ist quasi auch im Western.
Ja, ist also ich versuche gerade Christiane, die hier Tom Hanks schnackmackhaft zu machen, deswegen wir die Tom Hanks Filmografie gucken. Sie leidet sehr. Es ist besonders in den frühen Jahren auch echt viel Schrott dabei, aber so, also auch so toller Schrott, so wie er spielt Dungeons and Dragons und wird süchtig danach und weiß dann nicht mehr Realität.
Gott, das ist ja geil.
Ja, es ist sehr lame auch, aber es ist trotzdem so, allein die Prämisse ist so gut. Er weiß dann nicht mehr, was Realität ist und was Fantasie und verfängt sich
in seiner
Fantasie.
Ja, das ist das Problem, wenn man Dungeons & Dragons spielt.
Definitiv so. Das war diese Moral Panic, die in den 80ern um das Spiel gemacht wurde. Ja, und
ist doch geil.
Das ist, ich glaube, es war das sein zweiter Film. Sein erster ist noch so ein richtig schlechter Horrorfilm gewesen, der auch unglaublich langweilig war. Aber wenn wir in vielen Jahren dann mal mit der Filmografie von Tom Hanks durch sind, dann muss Christiane sich auch noch die Filmografie von Kevin Costner antun.
Gerade eben gelesen, dass also Lawrence Kasdan, wir kennen ihn als den Drehbuchautoren hinter so ziemlich allen Star Wars Filmen, also Empire Strikes Back und Raiders of the Lost Ark hat er mitgeschrieben und die neueren Star Wars Filme hat er auch wieder zum Teil mitgeschrieben, hat das Drehbuch von Bodyguard geschrieben.
Ja, siehste.
Und war dann auch.
Sag doch, Top-Film.
War dann auch danach sowohl Drehbuchautor als auch Regisseur von White Earp. Also, den musst du gucken. Kommst jetzt nicht mehr drum rum.
Hammer. Vielleicht können wir, wenn du bei mir zu Gast bist, Bob, nochmal umschwenken von Nackte Kanone auf White Earp.
Ach, no, nein, bitte nicht.
okay. Ja, Nackte Kanone wird doch jetzt neu verfilmt, gell?
Was?
Aber Leslie Nielsen ist tot, das geht nicht.
Nee, irgendjemand anderes, ganz Großes.
Geht nicht. Also außer weiß, Ryan Reynolds, dann vielleicht.
Ich weiß, aber dass es nicht geht. Nee, es ist aber irgendjemand, wo man es nicht denken würde. Ich komme jetzt nicht drauf, aber ja, ich bin sehr gespannt. Das kann sehr gut werden, es kann aber auch ganz schlecht werden.
Ich habe jetzt neulich mal Airplane geguckt mit Leslie Nielsen, auch von den Zuckerbrüdern und das ist. Ich habe dreimal angefangen, ich bin dreimal eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob ich das Ende schon gesehen habe. Also es ist ein paar Mal über meinen Fernseher geflimmert, aber ich glaube, ich hätte jedes Mal schon geschlafen. Das ist sehr anstrengend. Da sind ein paar sehr gute, sehr lustige Szenen drin, aber der Rest ist halt alles sehr mühselig. Auch wenn das Coole daran ist, dass der Film 1:1 auf einem sehr viel älteren Film, dessen Name mir gerade entfallen ist, basiert, der das Ganze, dieselbe Geschichte erzählt, aber das ernst meint. Und und die haben einfach daraus eine Komödie gemacht und haben teilweise Wort für Wort die Dialoge übernommen, haben das nur anders gespielt und anders quasi vortragen lassen. Und dadurch wird das urkomisch. Und im Original meinten die das ernst, mit denselben Worten. Das ist schon toll, wenn du das vergleichst, aber der ganze Film am Stück ist zäh.
Du, der Nackte Kanonenfilm, der wird was für dich, Bob. Film, Produzent Seth MacFarlane.
Oh Gott.
Hauptdarsteller, jetzt kommt's, Liam Neeson. Das kann gut sein. Das kann gut werden.
Den musst du doch gucken.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, den werde ich dann wahrscheinlich auch gucken, natürlich.
Das kann sehr gut sein, aber es kann auch sehr schlimm werden.
Okay.
Gucken. Aber Seth MacFarlane geht eigentlich gut um mit unseren nostalgischen Erinnerungen, also.
Ja, ist vor allen Dingen unsere Generation und hat die gleichen, also von daher.
Ja, eben.
Ja, interested in casting Liam Neeson as Frank Drabin Jr. Okay. Working on a new draft. Ja, dann wollen wir mal gucken, was das wird. Eieiei.
So, was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Wir haben bestimmt noch was.
Wir haben auf jeden
Fall noch Themen mitgebracht.
Ja.
Ich habe gelesen, Leute, nicht? Ich bin irgendwie 2024. Genau, 2024 habe ich mir vorgenommen, will ich wieder mehr lesen, weniger Filme gucken. Und ich habe Thomas Mann gelesen, von dem Christoph erst kürzlich gelernt hat, dass es kein Nazi war.
Boah, das ist so gemein. Kürzlich vor allem, ja? Das ist Jahre her. Ich habe einen dummen Kommentar gemacht, den ich später in mehreren Folgen wieder berichtigt habe, ja? Aber das
so lange ist das
so
noch
nach.
Nicht her.
Das hängt mir so nach.
Also, ich habe aber andererseits neulich im schönen Podcast Piratensender Powerplay, wo Friedemann Karik gerade ein Stipendium hat und in L.A. im Thomas-Mann-Haus quasi schreiben darf, was total geil ist, was ich, also wo ich ihn sehr beneide. Da hat er tatsächlich neulich mal über Thomas Mann geredet und du hattest in dem Sinne recht, dass Thomas Manns Kinder sehr outspoken gegen die Nazis waren. Und Thomas Mann sich sehr lange, sehr schwer getan hat, öffentlich Stellung zu beziehen. Mhm. Und das eigentlich, also als er noch in Deutschland war, und dann ist er ja ins Exil gegangen mit seiner ganzen Familie und dann im Exil umso stärker halt Stellung gegen die Nazis bezogen hat. Und dann ja diese, das habe ich euch damals auch in die Kommentare geschrieben, er war dann quasi der erste Podcaster, weil er hat in L.A. eben Reden aufgenommen an das deutsche Volk, wie kacke die Nazis sind. Die wurden auf Schallplatte aufgenommen, dann nach Großbritannien geflogen mit Flugzeugen und dort dann von der BBC nach Deutschland über Mittelwelle und Langwelle reingestrahlt. Und um so halt möglicherweise Widerstand in Deutschland zu initiieren. Und ich habe mich so seinen Kurzgeschichten gewidmet. Seine Erzählungen, das war so ein Band irgendwie ausgewählte Erzählungen von Anfang des 20. Jahrhunderts, von 1902 bis 44, glaube ich. Christiane, die ich schon wiederholt heute Abend erwähnt habe, wollte, dass ich quasi die wirklich komplett banane Geschichte, die vertauschten Köpfe hier quasi nacherzähle, aber das spare ich mir, ich glaube, mit Blick auf die Uhr. Also, ja, da können wir mal wann anders drüber reden. Nee, worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist, ich habe zum ersten Mal, also ich habe das schon mal vor Jahren gelesen, aber jetzt nach Corona das erste Mal Der Tod in Venedig gelesen. Und da finde ich das
schwierig, ja.
Ja, ich finde es sehr gut. Also es ist natürlich moralisch ambivalent, weil es geht auch um Pädophilie. Aber das wird auch durchaus dargestellt, dass der Typ ein schmieriger Onkel ist.
Das stimmt, ja.
Aber
was es nicht angenehmer macht zu lesen, weil es einfach schmieriger Onkel halt ist.
Ja,
ne?
Natürlich. Aber also es ist, ich, also insgesamt finde ich es eine großartige Geschichte. Und was ich wirklich prophetisch finde, ist, wie er eben beschreibt, wie dann diese Stadt, also da bricht dann eben die Cholera aus in Venedig und die Stadt Venedig vertuscht das eben so. Die tun so, als wäre es nichts, als wäre es irgendwie nur irgendwie der Sicoro, dieser Sahara-Wind, der da übers Mittelmeer weht und deswegen, und ist alles nur Vorsichtsmaßnahmen, weil irgendwie ein paar Leuten schlecht geworden ist und so. Und das in der Art und Weise, wie Thomas Mann das beschreibt, hat mich das super stark erinnert, so an die Anfangsphase von Corona, wo da in, war das in Kitzbühel oder wo da irgendwo in so einem Skigebiet eben Ischgl. Corona ausgebrochen ist. Ischgl, genau.
Ja, genau.
Und
ja.
Die Skiwirte einfach den Laden nicht dicht gemacht haben und das eben auch so alles runtergespielt haben. Und hier, und wie gesagt, da Thomas Mann vor irgendwie 120 Jahren eine Geschichte, eine imaginäre Geschichte schreibt, wo er halt genau aus diesen touristischen Motiven diese Vorgehensweise beschreibt. Das fand ich schon super gruselig, das jetzt nochmal zu lesen, weil es halt tatsächlich so eingetreten ist. Und das gleiche Gefühl hatte ich bei Mario und der Zauberer. Eine Geschichte, wo er erzählt, wie er und seine Familie Urlaub in Italien machen, wo, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, entweder gerade die Faschisten an die Macht gekommen sind oder kurz davor stehen. Aber er so diese Stimmung, also einerseits auch drastische Ausländerfeindlichkeit, die ihnen entgegenschlägt, so auch so willkürliche Entscheidungen wie, dass sie dann, also sie dürfen dann nicht auf der Terrasse essen und so, weil ist ihnen nicht gestattet und er kriegt nie heraus, warum. Es ist einfach nur, der wird ihnen dann verboten und dann auch so andererseits so diese moralische Pseudo-Empörung, die wir heutzutage auch wieder von so Rechtskonservativen sehen, da ist es, dass er irgendwie, sie sind am Strand und er lässt halt so sein Kleinkind nackt baden und irgendein Trottel regt sich dann tierisch auf und ruft die Polizei und es gibt dann halt einen Riesenaufstand und er muss dann da Strafe zahlen dafür, dass er sowas Unmoralisches hat zugelassen und dass er hier irgendwie die italienische Volksseele verdirbt und das Ganze endet dann in so eine Zauberaufführung, so eine Hypnoseaufführung, wo dann eben ganz klare Anleihen gemacht werden an Mussolini eben. Das ist so dieser Hypnosekünstler, der auf der Bühne steht, da ein Stand-in ist für Mussolini, der das italienische Volk hypnotisiert. Und das fand ich aber auch wieder sehr spannend und sehr extrem so gut beobachtet und wieder so viele Parallelen eben zu unserer Zeit, wo wir wieder so ein Erstarken des Faschismus erleben, was er da vor 100 Jahren schreibt. Das wollte ich hier nicht unerwähnt lassen.
Okay.
Ich kann es nicht, also wie gesagt, Thomas Mann hat mal selbst gesagt, so man soll nur Bücher lesen, die einem gefallen, und wenn einem es nicht gefällt, soll man das Buch abbrechen. Von daher habt keine Scham, Thomas Mann anzufangen, und wenn ihr seine altbackene Art zu schreiben euch nicht zusagt, einfach abzubrechen. So, er hätte das gewollt. Das
altbackene, also ich glaube, ich habe nur Toten Venedig gelesen. Ich fand es nicht altbacken, und das ist natürlich auch schon sehr lange her, das habe ich in der Schule gelesen, aber ich fand es halt so. Einerseits das, was du sagst, dieses, ja, unangenehm, wie sagst du, schmieriger Onkel, ja, trifft's genau, aber auch die, es war ja nicht nur diese Figur, sondern es war, der Grundtenor dieses Buchs war so schwül und schmierig und.
Ja, genau, darum geht es ja, dass er, ja, klar. Genau, dass die Stimmung ist, aber zugleich finden da ja auch fantastische Reflexionen über was ist Schönheit, was ist Kunst und auch was ist Liebe, finden da ja statt. Und also
ich glaube,
finde ich schon extrem gut geschrieben.
Ich glaube, ich vermische ihn inhaltlich ein bisschen mit Homo Faber.
Homo Faber habe ich nur in der Schule gelesen, aber Max Frisch fand ich auch immer sehr toll.
Diese Inzestgeschichte des Homo Faber,
ja,
das ist
Homo Faber, genau. Ja, yeah, aber also Tod in Venedig ist ja auch die Story halt, dass es so ein alternder Komponist, der da Urlaub in Venedig macht und dann sich aus der Ferne in einen pubertären Jüngling verliebt, genau, und den dann immer unangenehm. So angeifert und ja. Aber wie gesagt, ich fand schon die ganze Zeit auch in der Darstellung, wie Thomas Mann das beschreibt, zeigt er auch schon so, das ist nicht so richtig schön.
Okay. Also, ich müsste vielleicht noch was anderes. Meine Mutter ist so ein großer Zauberberg-Fan. Das ist doch auch Thomas Mann, gell?
Ja, das ist, ich glaube, das ist noch so das entsperrigste Werk, weil es so das Spätwerk ist. Mhm. Ich habe vor Jahren halt die Buddenbrooks gelesen, die fand ich auch super, aber das ist halt auch sehr viel Philosophie, also Schopenhauer und so, hast du da sehr, sehr viel, was drin steckt, und da hatte ich extrem viel Freude dran.
Okay. No. Ja gut, bin kein Philosoph, deswegen da fehlt mir dann wahrscheinlich Background-Info.
Aber, ja, ich kann es empfehlen, aber ich kann auch verstehen.
Das ist gut, ja. Und das, ja, genau. Ja, den Mut zu haben, ein Buch abzubrechen, ist wahrscheinlich gut, weil bei mir ist dann eher so, verklemmt mich dann darin, ein anderes Buch anzufangen, und dann hänge ich da in einem Buch über Jahre hinweg und lese es nicht fertig, aber fange auch kein neues an und oder fange dann vielleicht, ach, es ist ein Drama. Ja, ich habe lange
kein Buch. Kannst du dir sofort immer sagen, Thomas Mann hätte es gewollt, dass du das jetzt abbrichst und was anderes liest.
Ja, das stimmt, ist eigentlich gut. Häufig ist ja auch so, dass man im Urlaub ein Buch anfängt zu lesen und auch richtig viel liest. Und dann liest man es aber nicht fertig im Urlaub, und dann kommt man nach Hause und plötzlich sind 2 Jahre rum und man hat das Buch immer noch nicht fertig gelesen. Habe ich mehrere Bücher hier für, ich weiß noch aus welchen Urlauben, kann ich dir genau sagen, hier, das, da waren wir dort und da waren wir dort. Ja. Als könnte man denn nicht einfach im nächsten Jahr das gleiche Buch weiterlesen, aber nee, da fange ich dann ein anderes an.
Das ist, ich glaube, da ist ein Fehler im System, Christoph.
Glaube ich auch. Ja, und der Fehler ist natürlich, machen wir uns nichts vor, dass wir zu viel Zeit damit verschwenden, in TikTok abzuhängen und, keine Ahnung, in anderen Dingen in unserem Phone, was einfach nur Zeit verschwendet, die wir auch mit Lesen verwenden können. Weil früher haben wir ja gelesen, ja? Also
ja, es ist ja genau, deswegen habe ich mir das vorgenommen. Also deswegen wollte ich dieses Jahr mal wieder mehr Bücher lesen, und bisher läuft es auch ganz gut, auch so, also ich schaue ja einfach sehr, sehr viele Filme, und letztes Jahr habe ich als extrem viele Filme gesehen, und da dachte ich mir auch so, okay, da kannst du einfach mal 10% weniger Filme gucken und dafür einfach mal wieder ein bisschen mehr lesen.
Ja, ist eine gute Idee. Das, ja, ich werde versuchen, das zu beherzigen. Mal gucken, wie viele Bücher ich schaffe bis Weihnachten.
Eins wäre schon gut. Ja, mach mal.
Eins wäre schon gut, ja.
Ja.
Ach ja.
So. Ich habe noch ein Thema. Wollte das ja auch noch haben.
Auf jeden Fall.
Bist du in eine Partei eingetreten?
Nee, ich bin in keine Partei angetreten. Ich bin immer noch so parteilos und als so Parteiloser betrachte ich das Weltgeschehen und auch noch aus beruflichem Interesse, was so auf Social Media abgeht und da nicht zuletzt auch, obwohl immer weniger, weil es ja Gott sei Dank auch immer marginaler wird, was auf X abgeht. Mhm. Und da ist ja gestern oder vorgestern so ein spektakuläres Interview mit Elon Musk erschienen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Das Don Lemon Ding?
Überhaupt nicht.
Genau.
Ist das jetzt?
Ja, ja. Don Lemon, ehemaliger CNN-Reporter, sollte eigentlich wie der Hardcore-Rechtsextreme Tucker Carlson, der neulich Putin interviewt haben, eine eigene Show auf X kriegen, quasi so als liberales Gegengewicht.
Putin angespeichelt und hat, wolltest du sagen?
Genau, ja, ja. Und der in seiner ersten Interviewshow war dann natürlich auch standesgemäß Elon Musk zu Gast. Und bevor überhaupt auch nur eine Minute davon veröffentlicht wurde, wurde bekannt, dass Elon Musk in Anschluss an dieses Interview den noch nicht existierenden Vertrag gecancelt hat. Der hat ihm einfach eine PN geschickt. Ja, dein Job auf X kannst du, ja, genau, kannst du dir in die Haare schmieren.
Und woran lag das?
Ja, die ganze Welt wollte natürlich jetzt wissen, was ist in diesem Interview vorgefallen. Aha. Und jetzt ist es vor ein paar Tagen getroppt und ich habe es mir heute komplett angeguckt, so eine Stunde ungefähr. Mhm. Also erstmal, Don Lemon macht das extrem gut. Don Lemon ist, also wie er und Don teilweise... Und
ist so ein Libertärer, oder?
Nee, also der ist schon liberal. Rechts, also, nee. Der ist so Demokrat, würde ich sagen, aber jetzt halt, da kriegen sie sich auch in die Haare drüber. Also Don Lemon die ganze Zeit extrem höflich, extrem freundlich, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Und Don Lemon ist schwarz, sollte man auch noch wissen. Und er ist aber trotzdem sehr bestimmt immer in seinen Aussagen, aber dabei bleibt er extrem höflich die ganze Zeit und konfrontierte einfach Elon Musk so mit den Dingen, die er in der letzten Zeit gesagt und getan hat. Und ich würde den sagen, so Mitte links vielleicht, also links im amerikanischen Sinne natürlich.
Okay, also
und CSU. Halt irgendwie irgendwo im demokratischen Spektrum. Und keine Ahnung, und Elon Musk redet sich halt um Kopf und Kragen und das am Ende gibt's dann halt tatsächlich, wird er halt von Minute zu Minute angepisster und ihm dann immer nur sagen so, ey, pass gut auf, was du mich noch fragst, sagt er an einer Stelle. Also, und dann halt auch mehrfach so, das ist jetzt eine letzte Frage, wähle sie weise. Ich glaube, das macht er 2-3 Mal.
Und der hält sich halt echt für Gott, gell? Das ist das
Problem. Ja, natürlich. Also das kommt halt ganz krass raus. Also der konfrontiert ihn halt mit wirklich allem. Von ja, läuft halt richtig scheiße auf X, deine ganzen Werbekunden laufen weg und du sagst, go fuck themselves so. Und Elon Musk muss sich rechtfertigen über, ja, wie ist das denn jetzt? Ich habe gehört, du nimmst Ketamin, hast du das von einem Arzt verschrieben bekommen und hast du eigentlich Depressionen? So, okay. Da ist er auch wirklich, da sagt er so, also da hat er auch recht so, das ist eine sehr persönliche Frage und er meinte so, ja, sehe ich ein, aber hast halt selbst auf X geschrieben, nicht? Von daher muss auch damit klarkommen, dass ich dich jetzt danach frage. Aber und das Ganze halt wirklich immer in einem ausgenommen höflichen Tonfall, so dass so ihm halt nicht. Und dann, also wo es dann halt richtig, richtig hart und auch echt schmerzhaft wird, wenn er ihn dann halt mit den ganzen rassistischen Geschichten konfrontiert und Elon Musk wirklich klar macht, dass der Mann überhaupt kein Reflexionsvermögen hat. Also wo er einfach nicht in der Lage ist, er ihm halt so, warte mal, ich habe mir so ein paar Zitate rausgeschrieben, also an einer Stelle, genau, also er leugnet zum Beispiel, er sagt, wir sollten das jetzt mal mit dieser Sklaverei in Amerika hinter uns lassen, wir sollten da nicht mehr drüber reden, weil wir sollten in die Zukunft schauen und Leute, die da immer den ganzen Tag jammern, dass irgendwie Schwarze mal Sklaven waren, das ist doch Kacke. So, wir sollten nur noch gucken, was leisten Individuen.
So und, wie bei uns mit dem Holocaust. Genau das Gleiche.
Ja, genau. Und halt versucht dann eben Don Lemon ihm klarzumachen, so, naja, rassistische Diskriminierung ist halt eine Tatsache. Die kannst du nur, weil du jetzt sagst, so, du guckst nur auf Individuen, kannst halt behaupten, aber ist halt nicht so. Und ich persönlich habe das schon erlebt als schwarzer Mann. Und er blödet sich Elon Musk wirklich nicht zu antworten, wir alle waren doch mal Sklaven. Wenn du nur weit genug in die Geschichte zurückgehst, wirst du feststellen, dass jeder von Sklaven abstammt. Und so Szenen kommen halt immer wieder, dass er halt einfach nicht in der Lage ist, zu reflektieren, dass er als Sohn eines Millionärs, der jetzt der reichste Mann oder einer der reichsten Männer der Welt ist, einfach einen ganz anderen Machtstatus hat als andere Menschen. Und dass er, und auch so diese ganzen Widersprüche, dass er halt so Dom Lennon dann so, ja, du sagst die ganze Zeit, du bist Free Speech Absolutist. Warum hetzt du dann gegen Transmenschen? Ist denn nicht, wenn Leute sagen, ich bin trans, ist es doch auch deren Free Speech. Warum hast du dann ein Problem mit? Und dann irgendwie Elon Musk sich wieder irgendwas zurechtstottert und am Ende versucht irgendwie. Ja, was sagt er denn
dazu?
Ja, ich kann mal, ich habe auch da ein Zitat.
Meistens ist es wirklich nur so ein Zurechtstottern, gell? Wenn man ihn
das ist
ganz schlimm. Also der rambelt ja, nur so
halbsätzlich. I think the woke mind virus is fundamentally racist, fundamentally sexist and fundamentally evil. Ja. Das ist dann seine Antwort auf sowas.
Kann man mal so raushauen, gell?
Man merkt halt einfach auch, dass da der dann einfach zu lange auf, der hing halt einfach zu lange auf Twitter rum und hat so einen Scheiß gelesen und glaubt, das ist die Wahrheit.
Und auf Twitter.
Und das ist halt unglaublich entlarvend, so dass er halt am Ende so angepisst ist.
Was macht denn da der Lemon an der Stelle? Da kann man doch nur mit den Augen rollen. Also da hat man doch gar keine Lust darauf noch zu antworten eigentlich, oder? Nee,
wie gesagt,
weil er halt so dumm ist.
Er ist da sehr, sehr, wie gesagt, er hat eine unglaubliche Selbstbeherrschung, dass er dann immer wirklich lächelnd zurücksagst und dann auch immer, also wenn der auch da hardcore in Verschwörungstheorien reingeht, wie irgendwie die Great Replacement Theory, also dass Weiße angeblich durch the People of Color ersetzt werden, damit die Demokraten in den USA mehr Wähler bekommen. und dann Dom Lemm immer, ich glaube, deine Fakten sind hier falsch. So, das, was du sagst, entspricht nicht der Wahrheit, sagt er eben halt immer wieder. Und Elon Musk leugnet das halt immer. Und sein Argument ist immer, wenn wir das veröffentlichen auf X, dann werden die Leute in den Kommentaren dazu die Studien zu meinen Worten liefern. Das ist dann immer sein Argument. Was dann umso absurder ist, dass er am Ende quasi die Veröffentlichung auf X verhindert hat, nachdem er das eine Stunde lang behauptet, dass die Beweise kommen werden, wenn es erstmal auf X erschienen ist. Und ja, bei allen. Es geht auch so um Moderation dann so. Ja.
Auch wie billig. So, natürlich. Ich kann es nicht beweisen, aber irgendjemand anderes wird es für mich tun.
Ja, genau. Also
das ist so lady.
Aber das ist im Grunde Story of his life, ne? Also alles, für das er sich so feiert, er ist halt irgendwie ein Meister darin, Narrative um sich rum zu spinnen, ohne nennenswert selber die Sachen geleistet zu haben, für die er sich rühmt. Also wie viele Leute sich heute noch erzählen, dass er Tesla gegründet hätte oder dass er Tesla irgendwie erfunden hätte oder dass er PayPal groß gemacht hätte oder so. Und das sind alles Stories, die er so wohlfeil hinkonstruiert hat, dass sich so eine Aura ist, die ihn umgibt, die aber alle nicht stimmen. Also Tesla hatte einfach Anteile gekauft und dann die ursprünglichen Besitzer rausgekantet und die auch behandelt wie der letzte Dreck. Das ist unfassbar. Also kann ich nur einen YouTube-Kanal empfehlen. The Common Sense Skeptic. Wenn wir auch mal verlinken. Der hat einen Narren gefressen an Elon Musk, und zwar so, dass er also mehr Verachtung kann man kaum aufbringen für Elon Musk als dieser Common Sense Skeptic-Typ. Und der macht halt so Takedown-Videos, wo er ihn quasi, wo sich irgendein Thema greift und dann wahnsinnig viele Links zusammenträgt. Auch die Hälfte der Videos sind alles Einblendungen von Headlines oder alten Artikeln oder irgendwelchen Dingen oder die er irgendwo gefunden hat, so Recherche in Tiefrunden in den Eingeweiden des Internets. Und trägt dann halt so Geschichten zusammen und erzählt mal, wie war das mit Elon Musk und den Firmen, die ihn groß gemacht haben, und was hatte der wirklich für Anteile an PayPal und wie war das bei Tesla. Und das ist eine Dekonstruktion. Danach siehst du den Mann nochmal mit anderen Augen, auch wenn man hier jetzt schon das Gefühl hat, man hat einen relativ klaren Blick darauf, wie der so tickt und warum der was für ein Arschloch der ist. Wenn du die Videos gesehen hast, selbst SpaceX kommt da am Ende nicht besonders gut weg. Also er macht jetzt auch immer Common Sense Skeptic Videos zu den SpaceX-Launches, die jetzt ja immer, wo dieses Ding da andauernd vom Himmel fällt, was ja von SpaceX so hingestellt wird wie Ja, das ist halt so, dann alles, wenn wir hier, was, clearing the, everything after clearing the Launchpad was an extra oder sowas in der, was a bonus. Mhm. Und auch das wird dann halt von mal, wenn man das mal mit den Kommentaren von NASA und wie machen andere Space-Firmen, wie macht selbst Blue Origin von Bezos solche Sachen, da bleibt am Ende von SpaceX auch nicht viel übrig und von, das ist teilweise getrieben von Musks Eitelkeit, dass er unbedingt da der große Zampano sein will und deshalb machen die dauernd Sachen, die vollkommen verblödet sind. Und es ist, diese Videos machen einen, wie soll man das sagen, die machen einen wütend, sehr wütend, wenn man die guckt, weil man sich fragt, wie kann der damit durchkommen? Aber ja, sehenswert. Müssen wir unbedingt auch verlinken. Und das Interview schaue ich mir jetzt auch unbedingt an.
Also was ich am beeindruckendsten fand, also manchmal in dem Interview habe ich auch so irgendwie ein Verständnis für ihn bekommen. Also gerade jetzt, wenn es irgendwie da um die Ketamin-Geschichte geht und er da auch struggelt, über seine Depression zu sprechen. Da fand ich auch sehr gut, schöne Podcast-Haken dran, die haben es auch besprochen heute Morgen. Und also das ist so das Social Media Update und eben ein Podcast, der sich um die neuesten Entwicklungen auf Social Media dreht. Und da haben sie halt gemeint, so, das ist auch ganz klar, dass halt Elon Musk weiß, wenn er jetzt da öffentlich von Depressionen spricht, dann wird es eine Auswirkung auf einen Aktienkurs von Tesla haben. So, dann wird er unter Umständen Millionen von Dollar vernichten. Und deswegen ist an der Stelle vollkommen klar, dass er nicht sagen will, ja, ich leide unter Depressionen und deswegen nehme ich Ketamin, sondern dass er dann irgendwie da die ganze Zeit am Rumstottern ist und irgendwas von chemischen Ungleichgewichten im Gehirn redet. So, an solchen Stellen kann ich ihn auch verstehen. Aber was für mich so die grundlegende Erkenntnis war, ist, wie wenig Selbstreflexion dieser Mann hat, dahingehend, dass er nicht in der Lage ist, andere Perspektiven einzunehmen. Dass er nicht versteht, dass nicht alle Menschen auf der Welt die gleichen Chancen haben, die er hatte. Und dass er deswegen glaubt, alles sollte immer mit dem Leistungsprinzip entschieden werden. Und dann werden sich die Besten durchsetzen. Und er auch glaubt, alles, was er erreicht hat, hat er nur durch seine eigene Leistung geschafft. Und wenn dann andere Leute irgendwie auf irgendwie soziale Ungerechtigkeit hinweisen, dann ist das nur Gejammer, weil die nicht in der Lage sind, mehr zu leisten. Und das ist so sein Weltbild. Und das finde ich schon einfach so.
Ist doch verständlich, oder?
So Christian Lindner-Style.
Ja, aber das also dieses, dass er halt einfach nicht sieht, wie unglaublich privilegiert er einfach ist und dass es halt so weit geht, dass er einfach Rassismus negiert, weil es gibt doch keine verschiedenen Rassen, es gibt doch nur Individuen und wenn du nur unglaublich gut bist, dann wirst du auch als schwarzer Mensch erfolgreich sein.
Aber
und
das ist doch Gewäsch,
langer
oder?
Teil dieses Interviews, natürlich ist es Gewäsch, langer Teil dieses Interviews ist, dass er halt ein harter Gegner ist von so Stipendien für Minderheiten und weil er dann immer meint, das sei lowering standards und dann Dom Lem ihn auch immer wieder darauf hinweist, so, das Gegenteil ist ja der Fall. Es ist im Augenblick, leiden People of Color zum Beispiel in unserem Medizinsystem, weil es viel zu wenig Ärzte gibt, die nicht weiß sind und die deswegen nicht wissen, dass es da auch Probleme gibt, die sie selbst nicht kennen. Und da ist er halt nicht in der Lage, das zu verstehen, weil er da einfach ihm vollkommen die Möglichkeit fehlt zu so einem Perspektivwechsel. Das fand ich schon. Und das ist halt so das Entlarvende an diesem Interview.
Aber verständlich finde ich das schon, wenn du super reich bist, dass du die Tendenz hast, dir einzureden, dass du das selbst verursacht hast und dass du eben nicht einfach nur Glück hattest aufgrund deiner Herkunft und deiner
Ich will ja auch nicht sagen, dass er nur Glück hatte. Er hat ja schon auch taktisch gute Entscheidungen getroffen, aber das sind ja zweierlei Dinge. Ob ich sage, ich glaube prinzipiell ans Leistungsprinzip oder ob ich einfach negiere, dass es verschiedene Chancen in der Welt gibt und dass halt Menschen und dass es Diskriminierung gibt und sowas.
Ja, und da kann man dann ja auch wieder drüber diskutieren, ob er das mit dem Leisten, gell? Ob er wirklich was geleistet hat oder ob er einfach rücksichtsloser war, als andere vielleicht gewesen wären. Gell? Also kann man auch positiv und negativ sehen.
Schaut Common Sense Skeptic, das ist ein großer Anteil. Dieses rücksichtslos sein, Leute übers Ohr hauen und sicherlich ein paar in Riecher dafür haben, was was groß werden kann und was groß werden könnte.
Und dann aber eben auch schamlos genug
und sein. Und dann schamlos genug tun, sein, ja. Genau. Und aber selten ist in den Firmen, in denen er drin ist, sein Beitrag irgendwie relevant gewesen dafür, dass die groß geworden sind. Also er ist jetzt weder ein besonderer Raumfahrtvisionär, noch hat er bei den elektrischen Autos irgendwas beigetragen, was, also er hat vielleicht die Firmen zum richtigen Zeitpunkt da rein investiert und dann mit so Spielchen wie eben diese, ja, im Grunde, es gibt ja genügend Sachen, wo sie ihm vorwerfen, Aktienkursmanipulation und solche Geschichten, und mit so ständigen Versprechungen von Dingen, die er nie hält, verspricht ja dauernd Sachen, die am Ende nie kommen und redet sich dann mit irgendwelchem Gestammel wieder da raus, und damit so ein Hype aufzubauen und mittlerweile so eine Fanschar hinter sich zu haben, die im Netz gegen alles prügelt und keilt, was ihn irgendwie negativ darstellt. Also so eine Horde von Incels, die da hinter ihm herrennt. Ich habe keine Ahnung, das ist ganz, ganz fürchterlich.
So Thesen haut er in dem Video auch wieder raus. Er sagt, der nächste Tesla wird eine Mischung aus Tesla und SpaceX sein, aber also auch auf x-fache Nachfrage von Dom Lem wird er da nicht konkreter. Aber was er an einer Stelle dann noch sagt, ist, er wird kein Lenkrad mehr haben.
Genau.
Aber also, da bin ich gespannt drauf, ob das sich am Ende bewahrheitet.
Das soll ja dieser Roadster sein, den hat er ja 2017 angekündigt. Dann hat er ihn mit dieser Falcon Heavy ins All geschossen und der fliegt da jetzt irgendwo in der Gegend rum. Und seitdem sind da Versprechungen ohne Ende drin. Also das Auto ist sportbillig und hat weit über 1000 PS und kann 1000 Kilometer elektrisch fahren. Jetzt hat es noch Cold Air, Booster, Rockets und kann in unter 2 Sekunden oder unter einer Sekunde, 1,1 Sekunde, irgend solche komischen Versprechungen von 0 auf 100 beschleunigen. Und jetzt soll es dann tatsächlich 2025 irgendwann mal gebaut werden.
Es gibt nur ein Land auf der Welt, wo man das vernünftig fahren kann.
Ja, so ungefähr. Und nichts davon ist bisher, also bisher waren das alles, jedes Mal, wenn er sich dazu geäußert hat, war es einfach noch mehr heiße Luft. Aber die Fanboys sind natürlich total dabei und wollen das Ding kaufen. Und er hat die ja auch schon verschenkt, die Dinger. Also die sind, du konntest ja eine Zeit lang, wenn du Tesla so Referral Codes benutzt hast, also du kannst ja bei Tesla, oder ich weiß nicht, ob das auch aktuell noch geht, aber das ging ja, du konntest so Referral Codes, wenn einer einen Tesla über deinen Code bestellt, dann kriegst du irgendwelche Goodies. Und am Anfang waren diese Goodies enorm und da gab es halt so Sachen, wenn irgendwie 10 Teslas über deinen Code bestellt wurden oder ich sag jetzt eine Zahl 10, ich weiß nicht, ob die Zahl 10 stimmt, irgendeine Zahl x Teslas über deinen Code bestellt wurden, dann bekamst du quasi einen kostenlosen von diesen Hype-Autos, was es nicht gibt. Aber von diesen Leuten, die theoretisch eins kriegen müssten, weil sie so viele Referral-Code-Usage haben, gibt es eine Menge Influencer, die das geschafft haben. Das heißt, er schuldet jetzt schon zig Leuten so ein Auto und das gibt es noch überhaupt nicht. Ja, und über diese neuesten Sachen mit diesen Cold Air Booster Rocket Scheiß, was er da einbauen will von SpaceX, da haben sich Leute aus der Autoindustrie, speziell jetzt auch zum Beispiel dieser Rimac-Typ, der im Moment den schnellsten Elektrowagen gebaut hat, diesen Rimac Nevera oder wie der heißt, der hat sich auch irgendwie mal vorsichtig geäußert und hat gesagt, so 1, wie viel Sekunden so mit irgendwelchen Raketen, also da sind so ein paar physikalische Grenzen noch im Weg, die man da noch so umräumen müsste, so das wird schwierig und das möchte er bitte sehen, wie das geht.
Dass man da wahrscheinlich auch bewusstlos wird, wenn man das zündet, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Die Gehkräfte hältst du auch gar nicht aus als normaler Mensch.
Naja, wir sind ja jetzt schon, also nee, bis 1,1 Sekunde, das so ein Formel-1-Auto oder so macht das vielleicht sogar, weiß ich nicht, aber...
Aber auch da sind krasse Gehkräfte.
Ja, und die sind halt auch viel, viel leichter und haben nicht so eine Monsterbatterie, weil es will ja gleichzeitig mit einer Batterieladung 1000 Kilometer weit fahren. Da muss man dann schon so Substantial Battery Mass mitnehmen und die muss man dann aber auch in 1,1 Sekunde auf 100. Also das, da sind so
dabei
Fragezeichen.
Ja. Schwierig.
Aber diese Sachen, die er so verspricht, die kommen ja selten so, wie er es behauptet. Meistens gar nicht. Und dann von daher wird
ich
auch das
übrigens
am
Ende. Vor 15 Jahren habe ich ein Verlagsvolontariat gemacht und damals war der Chef des Verlags, der Geschäftsführer, besaß einen der ersten, ich glaube, 5 Teslas in Deutschland.
Was, so lang gibt's das schon?
Ja, das war damals ja dieser erste Roadster, der super klein noch war. Ich bin da auch irgendwie so 2-3 Mal als Beifahrer mitgefahren. Das war alles sehr, sehr plastikmäßig und nicht so geil, aber die Beschleunigung war schon damals der Hammer. Also dieses Gefühl, du wirst in den Sitz gedrückt, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, das war ja eigentlich ein Lotus Elise mit Elektromotor und Akku reingespackst. Das Chassis an sich war ja so in Lizenz quasi gebaut. Ich weiß nicht genau, wie die Einigung damals war, aber das war faktisch ein Auto, was es so schon gab, wo sie dann nur Elektrokram reingemacht haben.
Ja, und ich glaube halt tatsächlich sehr, sehr viel auf Metall einfach verzichtet, um das Gewicht runterzukriegen. So habe ich es damals erlebt. Ja.
Das sah ziemlich cool aus.
Ja. Ja. Das in der Tat.
Sieht man nicht mehr so wahnsinnig oft, gibt es kaum noch die Dinger. Natürlich mittlerweile auch teuer gehandelt. Ja. Ja. Also Lotus Elise sieht man tatsächlich noch häufiger als ein Tesla Roadster der ersten Generation.
Schön, ja, gut. Fazit, der hat den Kontakt zu allem verloren irgendwie, oder? Also, warum auch immer, weil er einfach zu reich aufgewachsen ist und in einer Bubble lebt und Drogen nimmt und ja. Und es alles noch schlimmer wird um ihn herum und in ihm.
Ja, aber wie gesagt, guck die Common Sense Skeptic Folgen zum Thema Elon Musk, die frühen, die er da gemacht hat, dann kommt man eher zu der Einschätzung, dass das alles schon immer so war, dass er wird vielleicht ein bisschen extremer, aber das war alles schon sichtbar, der war schon immer so ein Arsch. Und, ja. Und das, dadurch, dass er so erfolgreich war und das so hingestellt hat, dass er und die Leute das natürlich auch wollten, ne? Wenn Elektroautos, da hat ihn ja im Grunde auch so eine Bubble, die gar nicht rechts steht, sondern eher auf der anderen Seite, gefeiert, dass er Elektroautos so nach vorne bringt. Da wollte man vielleicht auch nicht so genau hinschauen, wollte es vielleicht auch nicht so sehen, weil da macht jetzt halt einer mal was für die Umwelt und so, und dass der dann halt sich als Ultranazi herausstellt, ist es ja. Konnte man ja auch nicht so genau sehen oder wollte man nicht sehen. Hätte man aber sehen können, wenn man genauer hingeschaut hätte.
Also ich höre auch den Podcast Tech Won't Save Us, den ich nicht immer gut finde, weil er, also der ist schon sehr kulturpessimistisch, also der findet halt alles kacke, was mit Technik zu tun hat. So. Also der hat einen sehr kritischen Blick eben auf Silicon Valley. Aber der hat sich auch sehr ausführlich mit Elon Musk beschäftigt und auch sehr viele Folgen zu ihm veröffentlicht. Und der sagte auch immer wieder, dass es quasi schon in seinem Elternhaus drin liegt. Also, dass schon sein Vater ein harter Rassist war. Und Elon Musk selbst hat auch unter seinem Vater gelitten. Das hat er auch immer wieder gesagt. Aber trotzdem hat er da halt durch sein Elternhaus schon so eine ultrarechte Sicht mitbekommen in Südafrika. Ich glaube, das sagt doch einiges.
Ja. Ja. So, wie kommen wir jetzt weiter? Das war so mehr oder weniger unser letztes Thema, aber ist ja auch schon eine ordentliche Sendung geworden.
Haben wir immer noch keinen Jetswitz, keinen neuen? Dabei ist doch heute der einzige Fan dieser Rubrik anwesend.
Ach so, ja doch. Ja, wir haben tatsächlich letzte Woche, haben wir ja versucht, einen wieder von der AI generieren zu lassen. Und dann wurde das ja nichts, weil das Ding nur Scheiße ausgespuckt hat. Und dann nach der Sendung hat es dann einen ausgespuckt, der so halbwegs ging. Und den hatten wir dann aber nicht mehr in der Sendung. Dann habe ich den aufgeschrieben, damit ich den heute hier erzählen kann. Oh. Insofern jetzt Jazzwitz der Woche.
Jazzwitz der Woche.
Und zwar, glaube ich, auch geschrieben vom Copilot oder von Gemini, weiß ich jetzt nicht genau. Egal, aber auf jeden Fall eine von diesen AIs war es gewesen. Wie schafft man es als Jazzmusiker am Ende mit 1 Million Dollar dazustehen? Man startet
Capoeira spielen? Oh, Entschuldigung.
Man startet mit 2 Millionen und dann versucht man mit Jazz Geld zu verdienen.
Sehr schön. Sehr gut.
Ja. So viel dazu. So,
dann kommen wir zur vorletzten Kategorie.
Das untergegangene Wort der Woche.
Das untergegangene Wort der letzten Woche war, und Jan hat es bemerkt, das Wort Tendelwoche. Und ja. Tendelwoche ist ein untergegangenes Wort für Flitterwochen. Und in meinem Lexikon der untergegangenen Worte steht auch drin, warum es untergegangen ist wahrscheinlich. Nämlich aufgrund seiner Zweideutigkeit, weil nämlich das Wort Tändelei so ein bisschen unanständig, so einen unanständigen Unterton hatte, weil Tändelei eben so, ja, so sexuelle Gedingse halt, ja, mit impliziert.
Gedingse.
Und Flitterwochen ist eben harmloser und deswegen ist es verdrängt worden davon. Genau.
Ich dachte, in der katholischen Weltsicht ist doch dann quasi, ab da ist diese sexuelle Gedingse ist doch dann erlaubt, dann ist es doch.
Ja, aber nur, man redet noch immer nicht drüber, oder?
Ja, und Tendelei ist, glaube ich, auch, Tendelei impliziert, dass es nicht alles der Sitte entsprechend ist, sondern dass es eben.
Ach so, das ist nicht Missionarstellung, das geht so nicht.
Genau, zum Beispiel, so tendelierend ist.
Okay.
Keine Ahnung, ob man das Wort sagen kann. Wahrscheinlich nicht.
Schön. Okay, das war das Wort der letzten Woche. Das Wort diese Woche ist vielleicht wir dann schon Leuten aufgefallen. Woche? Schreibt das gerne in die Kommentare.
Ja.
Sneakpot.de.
Und jetzt haben wir noch das letzte.
Was
nämlich
gibt's in der kommenden Woche?
Kommende Woche besucht uns mal wieder der Kulturpessimismus.
Ja,
ein Gast. Und zwar Christopher.
Den hatten wir bisher noch nicht in der Runde, ich freue mich.
Genau, ich glaube zum ersten Mal dabei, ja.
Ja.
Jetzt muss ich gucken, es ist ein bisschen kompliziert, wir müssen nämlich ein neues Abo dafür abschließen.
Oh Gott, da traut sich was.
Wow.
Da traut sich was, ja. Wo habe ich ihn denn?
Was muss ich denn abonnieren?
Es ist nicht so, und zwar Mubi.
Was bitte?
Mubi.
Ein was?
Kennst du Mubi nicht?
Nein.
Mubi ist der beste Streaming-Service ever. Das ist, also, da gibt es halt
so alte
den
Filme hauptsächlich, gell?
Arzi-Fazi-Scheiß.
Genau, die machen relativ wenig Filme nur, aber eben ältere und vor allem bessere und eben so Arthouse-Zeug.
Aber da kriegst du überall so ein Probeabo hinterhergeworfen.
Genau, das ist der Punkt. Deswegen haben wir uns darauf auch eingelassen. Wir können da bei, innerhalb unseres Prime-Dings, können wir da so einen Sub-Channel freischalten und müssen ihn dann halt wieder sperren, dann kostet uns das nichts.
Verstehe.
Jetzt muss ich gucken,
dass in
Kanal
im Spanischen ein B wie ein V ausgesprochen wird und es dann fast Movie hieße, ist intentional oder
Zufall? Ich glaube, das könnte intentional sein und
vielleicht
ich
sprechen wir
das
alle nur falsch
verstanden.
Aus. Ja, genau.
Was das kann das sein? Bob, du hast da, ich glaube, du bist da was Großem auf der Spur.
Okay.
Könnte sein.
Ich hatte schon eine harte Liebesbeziehung zu Movie, wie ich jetzt gelernt habe.
Ich mutmaße
vielleicht aber nicht.
Und habe mir da mal eine Zeit lang jede Menge, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, sie hatten mal eine Zeit lang alle Agnes Varda-Filme, eine große französische Regisseurin, und da habe ich sehr, sehr viele davon gebinged. Insbesondere die Kurzfilme könnt ihr euch nebenher noch reinziehen, weil die Frau hat quasi diese YouTube-Essays erfunden vor 30 Jahren, indem sie einfach mit einer kleinen Videokamera hingegangen ist und von der kubanischen Revolution bis hin zu Müllsammlern in Frankreich einfach draufgehalten hat und dazu dann halt irgendwie so im Voiceover erzählt. Das hat mir schon sehr, sehr viel Freude verschafft, ein Jahr
noch
lang.
Hast du mich nicht am Haken. Das klingt überhaupt nicht wie etwas, was ich mir anschauen will.
Nee,
warum,
für dich
warum
ist das nichts.
Sehen?
Es ist wunderbar. Es ist einfach, es ist
warum?
So, so toll.
Was ist daran toll?
Weil man Agnes Varda dabei, also man, fang einfach mal an, so, das sind, teilweise fängen die mit 2 Minuten an und dann schaust du 20 und dann hast du irgendwann auch so ein Flow von Agnes Varda Filmen, also sie hat auch Spielfilme gemacht, die auch ganz toll sind, und ich weiß nicht, ob es was für dich ist, es ist wirklich sehr, sehr arzi-fazi, aber
ja, ich
habe mich sehr, sehr verliebt und
schreibt sich Varda mit
W
oder mit V?
Mit V. Sie gehört zu den meistgesehensten RegisseurInnen, die ich in meinem Letterboxd habe, was ihr ja immer auch noch nicht habt.
Was? Letterboxd?
Ja, ja, aber also die, den Reiz von Letterboxd, den muss ich euch ja jedes Mal wieder erklären.
Ja, und ich kann mich nicht aufraffen, das zu benutzen. Es geht nicht an mich ran, irgendwie aufzuschreiben, was ich
wo. Ich muss es immer nachtragen. Ich bin immer, ja, immer monatelang hinten dran.
Skandalös.
Ja.
Ah, ja. Ja, das liegt aber auch daran, das liegt an unserem Podcast, weil ich möchte halt nicht schon in der Woche spoilern, was ich gesehen habe und wie ich es fand.
Nee, aber ich mache das mache ich auch immer erst, wenn und ich die, also machen, diese Folge,
wenn ich aufgenommen,
genau,
habe. Ja.
Genau, und dann nutze dann ich das als Werbung. Dann mache ich jetzt so einen kleinen Post. Hey, ich habe über den Film im Sneakpot gesprochen und bam, Log Entry.
Okay, naja. Ja, ich muss noch nachtragen. Ich bin dem grundsätzlich nicht negativ gegenüber, aber ja, ich, ja. Mal gucken.
Ich glaube, Agnes Wader ist nichts für euch, aber auf Mubi findet ihr andere schöne Perlen. Was hat denn, genau, Christopher empfohlen euch?
Christopher, genau, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was wir schauen. Wir schauen irgendwas Rotes, war es. Roter Himmel.
Oh.
Ist das gut? Ja,
also ist auch wieder, warte mal, wie heißt denn der Regisseur? Ich und Namen, nicht?
Christian
aber,
Petzold.
Ah, Christian Petzold. Es ist nicht mein liebster Christian Petzold. Insbesondere müsst, also Roter Himmel, aber schaut ihn euch an. Ich mag halt Paula Bär auch unglaublich gerne.
Ist das ein deutscher Film oder was?
Ja, ja, ist ein deutscher Film. Und ich, irgendwie, mein Google sortiert mir Sachen jetzt immer falsch, wenn ich's. Warum habe ich, früher hatte ich immer die IMDb als ersten Treffer und jetzt muss ich das noch dazugeben. Entschuldigung, Christian Petzold. Wenn ihr noch Zeit habt, dann schaut euch unbedingt noch Transit zum Beispiel an. Also die Romantik-Trilogie ist Transit. Oh Gott, wie ist der zweite?
Ah, Transit ist dieses und Transit mit deutschen Flüchtlingen der Jetztzeit, oder?
Exakt. Transit, ja, und Undine, ja, genau, und Roter Himmel sind die Romantik-Trilogie von Christian Petzold. Und Transit ist so fantastisch, weil es ist basiert auf einem Roman aus den 40er Jahren, weil da geht es ganz klar um Menschen, die aus Deutschland fliehen müssen aufgrund der Nazis. Und das wird aber in die heutige Zeit transferiert, ohne das in irgendeiner Form aufzulösen, diesen Disconnect. Und das ist ein fantastischer Film. Und Roter Himmel ist aber auch sehr, sehr schön. Auch wenn ich prophezeie, dass ihr den Protagonisten hassen werdet, aber ich glaube, dass es sogar wollt.
Okay.
Okay, ja, du kennst uns halt mittlerweile. Schauen wir mal.
Paula Bär in allen dreien drin, sehe ich das richtig?
Ja, genau. Sie ist das verbindende Glied in dieser Romantik-Trilogie.
Christopher hatte als Alternative Napoleon vorgeschlagen.
Oh.
Als Hate-Watch.
Aber ihr könnt euch noch mit hier Motiven der Romantik vertraut machen, bevor ihr Roter Himmel schaut. Vielleicht entdeckt ihr da irgendwas.
Ach je, das macht's ja anstrengend.
Nee, auch, also, das könnt ihr machen, aber ist nicht notwendig. Auch unabhängig davon ist es ein sehr schöner Film, der auch sehr aktuellen Klimawandelsbezug zum Beispiel hat.
Okay.
Okay. Und nur 1 Stunde 42, das wäre ja was für einen Stefan, aber der ist ja noch am Umbau.
Rausreißen.
Ich habe ja, die heute, Fenster glaub ich, gesehen auf Social Media.
Heute Abend macht er, glaube ich, Fußleisten.
Oh. Das ist auch schön. Das klingt ein bisschen trostlos, aber hey, wenn man am Ende schöne Fußleisten hat.
Nee, Fenster finde ich fies, aber Fenster, hat er da jemanden? Hat er da einen Fenstermann, der ihm die einsetzt? Weil da hätte ich echt, glaube ich, Angst, dass ich was falsch mache.
Also er hat jemanden, aber der ist, glaube ich, auch kein Profi, der das macht. Ich weiß es nicht. Er ist gerade, heute ist er mit Tapete in seinem Office fertig geworden. Sehr hübsch, sehr floral, wollte ich sagen. Nee, aber es blüht nicht. Aber Pflanzen, also mit Pflanzentapete. Sieht sehr gut aus.
Cool.
Na, mal gucken, wie das vorangeht und ob der Zeitplan aufrechtzuerhalten ist und er uns dann irgendwann, wann hat er gesagt? Anfang Mai, wieder mit seiner Anwesenheit hier beglückt.
Das wäre natürlich fein.
Nun gut, ich glaube, wir sind durch soweit.
Das denke ich auch. Dann versuche ich nochmal eine Abmoderation anzusetzen und danke auf jeden Fall erstmal, Daniel, dass du hier warst.
Vielen Dank. Ja,
sehr schön, dass ich hier sein durfte. Ich kann euch auch schon sagen, ihr seid in Kürze eingeplant im Spätfilm. Ich werde auf euch zukommen. Oha.
Oh, immer gerne.
Okay.
Also in Kürze, in Spätfilmdimension, nicht? Das ist nicht so wie hier.
Okay. Alles klar, wir sehen uns im September.
So ungefähr.
Ja, das ist immer noch schneller als bei der Windeltreppe, aber.
Okay, bevor wir jetzt um Kopf und Kragen reden, verweisen wir nochmal auf sneakpot.de, wo ihr auf jeden Fall das untergegangene Wort der Woche abwerfen könnt oder gerne auch auf Instagram oder sonst wo, wo ihr uns findet. Ansonsten Kommentare zu den Filmen gerne eben dort abwerfen. Wir finden das immer schön, wenn es ein bisschen Diskussion gibt unter den Folgen. Das hier war die 820 und nächste Woche wieder einschalten, wenn Christopher zu Gast ist und wir über den roten Himmel sprechen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
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 Letzte Sendung habe ich es einfach gnadenlos gekürzt.
Nein, mach doch sowas nicht. Habe ich
einfach gekürzt.
Mach doch sowas nicht. Das ist doch Kunst.
Fucking Kunst.
Du kannst doch hier meine Stilmittel nicht zerstören.
Schnitt ist auch
cool. Aber ich saß da eben echt und dachte, kommt da noch was? Macht er das noch? Oder habe ich es verpasst? Nein. Hat er wieder eine Lücke gehabt? Oder?
Nein. Macht er eiskalt so.
Ja, ich weiß.
Gehört dazu.